Techtelmechtel, der Mechpel-Pod...
der Tech-Podcast.
Techtelmechtel,
der Tech-Podcast von Digitec. Herzlich willkommen zu Folge 148 mit mir, Philipp Rüegg. Und zurück aus der Ferien, der Samuel Buchmann.
Hallo zusammen.
Und wo gleich die Ferien abhaut, der Domagoj Belancic.
Nächste Woche bin ich weg. Hallo zusammen.
Skandalös, skandalös. Wo bist du eigentlich, Samuel?
Hey, in Costa Rica. Das war sehr schön.
Stimmt, das ist erzählt.
Ja, ja,
genau. Dann bist du zurück ins Regenwetter gekommen. Es ist selten nicht besser als uns.
Genau.
Nein, das ist doch schön. Du kommst gerade zu einer glatten Folge mit wenig, aber vollpackten Themen. Wir reden nämlich als erstes über die Google I.O. Dort sind ja diverse neue AI-Sachen, Geräte und Suche und Zeugs und Sachen vorgestellt worden. Dann reden wir über eine neue Kamera von Nikon. Und ich glaube, wir bleiben gerade bei Gadgets. Ich habe nämlich das auch noch etwas, wo ich darüber reden kann. Der ROG Ally von Asus. So eine Steam Deck-Alternative. Und dann weiter reden wir über Silo. Neue Serie auf Apple TV Plus, so heisst es, glaube ich. Und in der Spielecke. Dann endlich das heiß ersehnte The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, wo der Domi schon exzessiv gespielt hat.
Endlich kann ich darüber reden. Es ist so, es wird therapeutisch sein, endlich darüber können zu reden. Nach all den Spielstunden, die ich für mich allein haben müssen spielen und nie etwas dürfen sagen darf, jetzt endlich.
Ja, das ist noch, reden. Ich kenne aber auch nicht so viel Reviewer, weißt du, irgendwie in der Schweiz, die das auch noch haben. Also bei gewissen Game geht es, aber bei anderen bist du schon so auf dich allein gestellt.
Fühlst dich einsam.
Ja, das ist so. Also komm, wir fangen doch an mit unseren News.
News. News aus der Tech-Welt.
Mal wieder dran gedacht.
Das erste Mal, oder nicht? Das ist das erste Mal, wo wir mit den News-Jingles wirklich von Anfang an mitgedacht haben.
Oder du. Gut möglich. Meistens fixe den Post, muss ich meistens machen. Ja, weil ich es immer noch vergessen. Ja, also die Google I.O., die Entwicklerkonferenz von Google, hat stattgefunden, findet statt, respektive, diese Woche. In San Francisco nehme ich an, das ist sicher bei Ihnen. Ja, ja, bin
ich
sicher.
Ich glaube es, ja.
Gell.
Ich glaube, es war in einem Park, war oben offen, so ein Stadion, habe ich gesehen.
Ist immer, also die letzten paar Mal auch schon am gleichen Ort gewesen. Ich nehme auch an, das ist eher ein Campus oder so. Ich habe es mal gewusst. Who cares? Schau doch, kann ich noch wechseln, da in der, dass wir jetzt da in den News sind. Ja, und genau, wir reden nicht über alles, weil es ist sehr viel vorgestellt worden. Haben die es geschaut, nicht, oder?
Nur die Zusammenfassung, der Supercut von The Verge, bin ich immer sehr froh. Ja, die 16 genau, Minuten, oder wie lange ist es gegangen? Wie lange ist der Livestream gegangen?
Hey, ich habe das Gefühl, über 2 Stunden. Weißt, ich habe es geschaut, einerseits die Vorbereitung für hier und ich habe dann noch einen Text dagegen lesen vom Jan und von der Michelle. Und das ist schon irgendwie, das ist
streckend. Ich finde, bei aller Liebe zu diesem Thema und zu Google, aber 2 Stunden so einen Livestream ist mir zu viel.
Viel zu viel?
Nein, ich habe angefangen irgendwie und dann habe ich gefunden, so, hey, nein, also, es ist nein, so langfädig.
Ja.
Also da finde ich, macht Apple wirklich besser, wo irgendwie einfach so stundenlang fertig.
Sie sind auch schon irgendwie besser gewesen, aber ja, genau, der hat jetzt auch wieder irgendwie, langgezogen, wie du sagst. Genau, ich würde sagen, die wichtigsten Sachen sind die Suche, die sie recht ausgebaut haben, oder vor allem ausbauen wollen, die Google-Suche, und die Geräte natürlich, die sie vorgestellt haben. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Soft-Themen an, mit der Suche. Und das hat ja auch schon angefangen mit der Ausrollung von Bard, von ihrer ChatGPT-Alternative, die schon länger am Tag war. Die haben sie jetzt auch schon ausgerollt im März. Und einerseits soll sie jetzt eigentlich öffentlich zugänglich sein, aber wie gesagt, wir haben es auch vorher getestet, bei uns geht es nicht, obwohl es geheißen hat, ab jetzt ohne Warteliste in 180 Ländern, aber ich weiß auch nicht, ob die Schweiz kein von diesen Ländern ist.
Die Schweiz und der Vatikanstaat sind ausgeschlossen oder so.
Hey,
das ist so krass, bei diesem riesen Entwicklerstandort, den sie haben in der Schweiz, dass wir immer so kurz kommen, das ist so lustig.
Ich habe das Gefühl, es muss etwas anderes sein, weil also bei 180 Ländern ist doch die Schweiz sicher dabei.
Ich kann mir das Gefühl, das vorstellen.
Ich glaube, mir ist einfach, vielleicht geht es einfach nur einen Tag oder warum auch immer. Warum es überhaupt interessant ist, sie haben einfach, ich finde, es sind schon ein paar interessante Demos dort gezeigt, aber das muss man fast sehen oder mal ausprobieren. Also ich habe zum Beispiel das noch schon noch spannend gefunden. Die Suche ist dann gleich wie ChatGPT, man hat so den Text, den man eingeben kann und mit dem Google AI kann interagieren. Und das eine Beispiel ist schon noch, weißt du, so, wie nützlich das ist. Sie hat dort darum gegangen, das College zu suchen und du kannst halt wirklich fragen, hey, liest mir ein paar Colleges auf? Und dann kannst du auch noch sagen, ja gut, sag mir, welche privat sind und welche nicht. Und dann kannst du sagen, exportieren wir das geschwind in einen Excel oder also Google Sheets, eine Tabelle, macht es dir schön. Kannst du auch sagen, mach mal eine Kolumne mehr und so. Das habe ich schon noch recht intuitiv gefunden. Weißt du, auch mal ein bisschen etwas, das Hände und Füße hat. Also, das kannst du auch irgendwie brauchen.
Und das ist dann, ich habe den Teil eben nicht gesehen, ist das dann wirklich so, bei, wenn du jetzt auf google.ch gehst, das passiert
dann nicht mehr automatisch? Nein, das wäre dann mit BART. Nicht mit, ja genau, darum, das finde ich auch noch ein bisschen, das habe ich auch noch nicht ganz begriffen, wie denn in der Google-Suche, zu dem kommen wir dann später, hat es AI-Sachen drin, aber BART, und BART ist vermutlich ein Teil davon, aber jetzt auf BART kannst du separat, wie ChatGPT kannst du BART benutzen.
Okay, also sie nicht wie Bing das gerade irgendwie in die normale Suche integrieren, in dem Fall, bis jetzt.
In der normalen Suche hat es auch die ganzen AI-Sachen, aber die haben dann alle eigene Namen. Aha. Also die sind dann nicht als... Also das basiert ja alles auf irgendwie auf dem gleichen Modell oder auf verschiedenen Schnittstellen oder Überschneidungen. Aber jetzt explizit BART ist das dort nicht. Und sie haben dann noch eine Demo gezeigt mit, in Verbindung mit Adobe Firefly, wo sie Bilder generieren kann. Aber da habe ich auch gefunden, das ist wie so, damit man das irgendwie auch noch zeigen kann. Das Einzige, was ich in diesem Fall interessant gefunden habe oder wo ich mich gefragt habe, ist denn dort mit dem Copyright, ist das dort irgendwie sicherer? Weil du Adobe bietet das sozusagen an oder in Kombination mit Adobe ist denn da Künstlerschutz mehr gewährleistet, weißt du, als mit,
ja. Mit Michel Journey. Hat ja mal einen Beitrag dazu gemacht, oder, zu Firefly, und dort hat sie gesagt, dass sie auf ihre riesen Stockbibliothek zurückgreifen, eben, oder? Und dass sie von dem her wegen Copyright auf der sicheren Seite sind, von dem her macht es Sinn, dass Google auf das zurückgreift, oder? Genau. Dann kommen sie nicht in Schwierigkeiten, wenn sie das an BART anhängen.
Ja. Genau, aber das war vielleicht noch das wenigste spektakulärste gewesen. Ich sehe schon, wir machen schön nicht die umgekehrte Pyramide, wir fangen mit dem Unwichtigsten an. Nein, BART ist ja schon wichtig, aber wie gesagt, wir können es jetzt offenbar doch noch nicht probieren. Was man aber, wo man sich zumindest könnte jetzt auch anmelden, ist eben die ganz neuen Suchfeatures. Die kannst du dich, die kann man sich anmelden, dass man dort reinkommt, um es auszuprobieren. Und gewisse Sachen, es ist ein bisschen unterschiedlich, wie es ausgerollt wird, gewisse Sachen kommen die erst in Wochen, in Monaten und so. Aber es sind drei Sachen eigentlich gewesen. Snapshot, dann ein Bot in der Google-Suche und Perspective. Und das erste, der Snapshot, das ist halt wirklich, du suchst dann normal über die Google-Suche und das kommt dann aber oben dran, sie nennen es einen Snapshot, kommt wie so ein Element mit anderen Suchresultaten. Also sie haben es demonstriert, also Feriensuche. Du willst irgendwo in die Ferien gehen und dort speziell ist auch, dass du viel komplexere Suchbegriffe kannst eingeben. Weißt du, wirklich so Familie mit 5 Kindern und Hund, wo dort hin und go, bla bla bla. Und dann, dann bringt es halt wirklich gerade so einen ganzen Ferienblock, wo auch wie Bing mit der Quelle, also weißt du, wo der Ferientyp jetzt herkommt, wo sagt, warum jetzt das eine gute Ferien ist für das, was du da suchst. Und dann natürlich geht es weiter mit, also du kannst dich dann weiter navigieren. Also hast du irgendwie, okay, der Ort interessiert dich und kannst dann sozusagen dort deine Ferienplanung vornehmen. Das hat schon noch interessant ausgesehen, weil ich nehme an, das würde dann die Arbeit abnehmen, wo du einfach deine 10 Links aufmachst und dich dort auf deinen Seiten durchlesest, wenn es dir so zusammenfasst.
Ja, das ist cool, dass es Quelle anzeigt. Oder? Das ist ja, bei vielen Sachen, die sie bisher gezeigt haben, ist ja alles irgendwie zusammengepumpt gewesen und du hast nicht genau gewusst, von wo welche Information kommt. Von dem her ist es sicher super hilfreich, dass es aufgeschlüsselt wird.
Ja, ja genau. Das Ganze hat ein bisschen transparenter ausgesehen. Ja, ich kann ja da für die, die da zuschauen, habe ich das schon als Video vorbereitet. Und genau, also sie nennen das übrigens Generative AI. Muss ja noch einen fancy Namen haben. Und eben, das passiert alles auf dem Large Language Model, oder? Weil eben AI nennt man es ja immer, oder? Aber eben, eigentlich sind es ja Large Language Models, oder? Und das ist ihr Palm 2. Genau, das war der Snapshot gewesen. Und dann das andere ist der Bot, den sie integriert haben. Das ist dann vermutlich am ehesten BART. Da bin ich wirklich auch wieder nicht... Wie sind sie eigentlich? Google-Bot genannt, glaube ich. Aber dort kannst du eben dann Folgefragen auf das Ganze stellen. Also ich kannst dann eben so den Konversationsstil, den man ja auch von Bing jetzt auch schon kennt.
Das ist eher und, so das, was ich vorher wahrscheinlich gemeint habe, dass du eigentlich wie Bing bei der Suche noch einen Konversationsmodus hast oder eben so Snapshots und so weiter. Mhm.
Und ja, genau, das dort ist zum Beispiel mit so einem E-Bike bestellen und dann hast du halt wirklich können, du musst dann nicht immer zurückfragen, ich wollte irgendwie ein E-Bike mit so und so, du kannst dann halt einfach sagen, Ja, und wenn mich jetzt noch das interessiert und das checkt, dass du vorher von einem E-Bike geredet hast, oder das ist dann alles im gleichen Kontext und würde Suche natürlich so ein bisschen intuitiver machen. Es sind alles eigentlich sowieso, eben so, das zeigt dir, wie die Suchzukunft könnte aussehen, oder? Also jetzt wirkt sie wie recht statisch, oder? Eben, du gehst ein, hast deine Suchresultate und jetzt, ja, kannst halt irgendwie mit dem Ganzen ein bisschen quatschen. Und genau der letzte Punkt, Perspective, dort ist es darum gegangen, dass die Leute suchen offenbar, bei Filmen willst du Antworten auch von Menschen, oder? Du willst nicht einfach nur Webseitenlinks und die Leute gehen dann oft halt auf Reddit oder so oder YouTube oder YouTuber und so das Zeug suchen. Und Perspective tut Ergebnisse zusammenfassen von Menschen. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, cool, weil ja an und für sich ist ja alles von Menschen erfasst. Das ist Webseiten, oder? Aber du kommst da konkreter auf wirklich Antworten, die Leute geben.
Das würde ich, sofort brauchen. Weil es ist sehr oft, wenn ich irgendwie eine technische Frage habe, so, dann suche ich bewusst nach irgendwie Foreneinträgen und so, weil die meistens viel aussagekräftiger sind als irgendwelche, keine Ahnung, generische Webseiten.
Das voll. Finde ich super. Ja. Wo du einfach vor allem du dich musst durchlesen. Ja. Ja. Also das ist sicher, das finde ich noch einen interessanten Ansatz, wo vor allem, wo ich jetzt so noch nicht gesehen habe. Also bei Bing zum Beispiel oder bei Microsoft. Wo die Resultate ausstricht. Das ist sicher interessant. Genau, und dann haben sie auch noch ihr Duet AI vorgestellt. Das ist das Konkurrenzprodukt zu Microsoft Copilot. Das, wo dann ihren ganzen Google Doc und Google Sheets, wo dann kannst du halt wirklich irgendwie einen Text markieren und dann einfach sagen. Das eine Beispiel war tatsächlich geil gewesen bei Slides, also ihre PowerPoint-Alternative. Du kannst einfach sagen, tu mir den Stil ändern. Und dann kannst du einfach Sachen eingeben, weißt, ich hätte gerne irgendeine Mischung aus, dann gibst du einfach irgendwelche Begriffe ein und dann bringt es dir Designvorschläge. Das finde ich noch geil. Das wirkt irgendwie als etwas, was du tatsächlich brauchen
könntest. Das ist aber irgendwie auch, das haben sie sich auch schon vorgestellt, oder? Dass die Google Docs-Integration und so weiter. Ist denn jetzt,
ja, also genau.
All die jetzt. Sachen, die, das tönt ja. Irgendwie alles ein bisschen nach Integration von AI, also tatsächlich praktische Integration, das ist ja super. Weiss man denn, wenn das jetzt kommt?
Ich glaube, das Zeug haben sie gesagt in den nächsten Monaten. Und, aber es kommt dann als Teil von, wie haben sie es jetzt genannt? Irgendwann ist es aufgeschrieben. Ich glaube, für die Masse sozusagen kommt es, glaube ich, erst Ende Jahr.
Okay.
Und ich dann, es hat auch, wie alles, hat es irgendeine Bezeichnung gehabt, aber ich habe das irgendwie nicht aufgeschrieben. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, da musst du noch ein bisschen warten drauf. Man kann es wie jetzt in Filmen irgendwo in Testphasen, wenn du irgendwo reinkommst, kann man das schon ausprobieren. Aber für die breite Masse musst du jetzt noch ein paar Monate warten.
Sie sind schon recht langsam oder vorsichtig unterwegs,
habe ich das Gefühl. Ja, ja. Weil,
immer noch, ja.
Ja, ja. Immer noch. Also das ist jetzt das dritte, vierte Mal oder so, habe ich das Gefühl, wenn ich so Zeug höre, aber es kommt dann irgendwann. So.
Voll, voll. Ich dachte, dass da also richtig Zeug einblenden. Das Kleinste, was ich auch noch witzig gefunden habe, was auch noch so im Drüberstrählen haben sie es noch kurz in einer 10 Sekunden Demo sozusagen gezeigt. Aber sie haben ein Video gebracht von einer, wo ich weiß gar nicht, was sie Spanisch oder. Nein, aber nein, vermutlich Englisch geredet. Und dann das Gleiche wird dann wie übersetzt. Also mit der Stimme, mit Lippen synchron, macht das Auto, also es tut automatisch Audio synchronisieren.
Ach, krass.
Und dann hat sie es rausgegeben in, ich weiß gar nicht, welche Sprache sie demonstriert haben. Das habe ich schon noch verreckt gefunden, dass es eben auf die Lippen, also es macht es Lippen synchron.
Und das hat gut
Es hat sehr gut getönt, aber ich meine, logisch, sie nehmen das gutes Demo. Aber wir haben ja auch schon über das von, ich glaube auch von Microsoft gewesen, oder? Wo es in 3 Sekunden kann.
Ja, ja.
Und ja, eigentlich in dem Stil. Also.
Und das haben sie nur kurz so nebenbei, by the way.
Ja, vielleicht eine Minute lang haben sie über das Gerät gefühlt oder so. Und
Universal das heißt, Translator. Etwas, wo noch ein bisschen, also wo nicht morgen rauskommt, sondern.
Vermutlich nicht, aber. So gewisse Sachen, finde ich, sind schon noch frech. Yeah, du kannst zum Beispiel auf dem Android auch jetzt, ich weiß gar nicht, ob das nur Pixel haben, aber ich habe beim Lautstärke-Button, wenn ich den drücke, dann kommt ja die Lautstärke-Anzeige und unten dran kann ich auf den Knopf drücken und dann übersetzt es mir alles, also bringt mir Untertitel für alles, was gesprochen wird auf dem Gerät. Und das ist schon noch geil, oder, so Zeugs, für, je nachdem, wie du es brauchst. Das geht also ins Ähnliche rein. Ja, komm, wir bleiben jetzt aber gleich noch kurz bei Software. Einfach, ich habe noch zwei kleinere Sachen. Sie haben diverse neue Sachen von Android 14 vorgestellt. Und wo sie tatsächlich am meisten Zeit darauf verwendet haben, wo ich mir eben nachher vorstellen dass es wirklich auch am meisten interessiert, sind die Wallpaper, die du kannst selber machen. Ich schaue, ob ich das irgendwie finde. Genau da. Du kannst aus... Also eben, genau, der Lockscreen zum Beispiel. Wenn du Bock hast, den Lockscreen ein bisschen customizen, was ja... Eben, das machen die einfach auch viele. Und er hat es dann gezeigt mit einfach so einer Mischung aus Emojis. Du hast einfach ein paar Emojis ausgewählt und dann hat er ein Bild kreiert. Und du hast dann die Farbe und so können wählen. Und weißt du, einfach so, du kannst einfach mega kurz kannst du irgendwie deinen individuellen, deinen persönlichen Touch anbringen. Oder eben, er hat so ein Cinematic Wallpaper gezeigt, wo er ein Bild nimmt und dann macht es so 3D. Und das kennen die ja sicher. Die Bilder, wo du kannst, ja. Auf, du bewegst dein Gerät und Parallax-Effekt heisst
ja,
es,
genau. Genau, ja.
Und dann sieht es so in 3D aus. Finde ich auch noch witzig. Und ich habe wirklich das Gefühl, so Sachen finden die Leute schon noch sehr geil.
Weißt, ja, so, das ist so Zeug, wo du in eine Werbung kannst knallen kannst. Ja. Und dann sagen, hey, look, das kann das Pixel. Und die Leute finden es geil an. Definitiv.
Und das eine, was sie auch können, wo sie gesagt haben, Original Art, also wo dann halt, ja, das klingt ja dann wirklich danach, dass sie eben nicht einfach andere Sachen wiederverwertet. Du kannst auch... Kunst sozusagen erstellen. Du kannst dann sagen, du möchtest Wallpaper und du möchtest irgendwie klassische Kunst und dann kannst du einfach so ein paar Faktoren eingeben und es erstellt dir dann einfach irgendein Bild.
Ich schaue das auch eben dran, das sieht noch echt cool aus. Die anderen Sachen habe ich jetzt irgendwie gefunden, naja, okay.
Ja. Yes, aber eben, das kommt erst ständig.
Ich tue auch sehr oft meine Wallpaper wechseln, weil ja. So nicht wieso. Einfach so, ich bin nie zufrieden, ich will etwas Neues. Und wenn ich dann einfach jeden Tag irgendwie irgendeine Furzidee könnte umsetzen, jede zwei Sekunden, das ist sehr lustig. Das macht schon Spass, so Zeug.
Ja, eben, vor allem, also eben, ich mache es, ich habe das von Google, wo einfach das automatisch selber wechselt.
Ja.
Ich finde, das ist auch easy. Genau, weil ich auch gerne verschiedene. Und eben auch das Themes brauche ich zwar selten, weil ich ehrlich gesagt, ich finde es gar nicht so sinnvoll, wenn alle Icons die gleiche Farbe haben, weil ich habe das Gefühl, es ist viel schwieriger zu finden. Ja, so weisst du irgendwie, das Grüne ist Feedly oder irgendwie so, oder das Blaue ist Signal. Aber ja, anyhow. Genau. Ja, und der Magic Editor, der ist, da habe ich das Gefühl, ist so für Photoshop-Idioten wie mich, die keine Ahnung haben, vielleicht schon noch nice, dass du dort kannst, jetzt gibt es ja den Magic Eraser, wo du kannst Fotos nehmen und dann kannst du einfach Elemente rauslöschen. Also heißt Personen zum Beispiel.
Einfach in dem, dass es so ein Kreis ist, also mit null Aufwand und es funktioniert sehr gut. Und das brauch's Neue nie. Ist ja nochmal ein Step above that, oder? Ja, das ist krass.
Aber ich brauche es nie. Dazu muss ich sagen, noch nie gebraucht im Fall. Darum, ich weiß
aber
gar
eben,
nicht,
schon so etwas, was dir eine Werbung kannst zeigen, so eine Thema-Werbung und dann, wow, das kann das Pixel, genau. Gell?
Ich weiss wirklich nicht, was es braucht. Jetzt sind sie einfach noch einen Schritt weiter gegangen, da hat es ein Bild von einem Kind mit einem Ballon auf dem Bänkli sitzt. Und damit du das Kind kannst ein bisschen mehr einmitten, kannst du es einfach markieren und überschieben und das tut dir dann das Bänkli oder die anderen Elemente künstlich verlängern. Funktioniert in diesem Bild sicher einfacher, weil es gerade die Linien sind vom Mäuerli hin und vom Bänkli. Wenn dort ein Mensch hockt, dann klonst der oder wird einfach
gespannt, gezogen. Was für Albtraumkreationen aus dem rauskommen, wenn man das Zeug verschiebt. Ja.
Also gibt's ja in Photoshop gibt es ja so eine ähnliche Funktion schon länger, das heisst inhaltsbasierte Füllung, wo du eigentlich genau das machst, also wo du kannst... du kannst auch auswählen, aus welchem Bildbereich das quasi soll das Quellmaterial kommen und dann nutzt mit dem etwas anderes füllen und versucht es halt irgendwie weiter zu zeichnen.
Ja.
Funktioniert so mittelgut im Photoshop. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt, wie das denn Google macht.
Ja.
So ein Beispiel hat es natürlich super ausgesehen, aber es ist logisch, dass das funktioniert. Also darum. Aber das ist schon sehr nützlich. Also das bin ich auch sonst recht oft froh, wenn ich das irgendwie machen kann.
Hey, vor allem, eben, da muss man halt auch ehrlich sein. Die meisten Sachen, wenn man die wirklich nur auf dem Smartphone anschaut, und das betrifft sicher die Mehrheit von den Leuten, dann ist das einfach das Richtige.
Ja.
Aber beim anderen Bild habe ich mich schon gefragt, weißt du, du kannst sogar das Wetter und so anpassen und fragst dich dann irgendwann schon noch, weißt du, Beleuchtung und alles und so, irgendwie, weißt du, welches Bild ist denn noch echt? Das ist irgendwie, ich weiß es auch nicht.
Ja, das ist dann eine ganz andere Diskussion, was das echt
Bild
ist,
oder? Genau, über das müssen wir vielleicht auch mal reden.
Genau.
Genau, aber dann gehen wir noch weiter. Sie haben dann noch Wear OS Neues vorgestellt oder angekündigt. Das muss jetzt nicht eingehen. Ich glaube, wir kommen jetzt zu den drei Geräten, die sie vorgestellt haben. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem, Fold an. Das ist eigentlich das Interessanteste. Weil das Pixel 7a, das muss man echt nichts mehr sagen, würde ich behaupten. Das ist einfach ihr Mid-Range-Smartphone. Und ja...
Was kann es weniger als das normale Pixel? Das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert.
Hey, ich meine, es hat jetzt einfach den gleichen Chip drin wie das letzte. Und hat einfach nur 90 Hertz, das hat aber einfach das Pixel 7 auch.
Ja, ich finde den Unterschied zwischen dem normalen Pixel und dem A habe ich immer komisch gefunden. Was ist, ja. Also ich bin auch nie ganz gestiegen, was die Preisdifferenz jetzt ausmacht und wieso das Zehnte so viel billiger ist als das andere.
Ist die Kamera eigentlich viel schlechter oder so? Oder warum soll ich überhaupt einen normalen Pixel kaufen?
Ja, ich glaube, jetzt musst du das fast nicht mehr. Also ich
überlege mir das Pro ist dann halt eine Kamera mehr oder nochmal grösserer Bildschirm. Okay. Das ist dann nochmal eine andere Kategorie.
Aber irgendetwas ist es ja schon. Irgendetwas wird es schon sein. Aber ich habe es auf den ersten Blick gar nicht gesehen.
So aber es ist eine gute Preis-Leistung irgendwie für mich. Also wenn du jetzt das Mittelklasse Android-Phone willst, dann...
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber der Jan wird sicher testen und dann könnt ihr den Artikel bei ihm lesen. Genau, das andere ist das Pixel Fold, wo sie ja selber schon geteasert haben, angekündigt, man hat ja was gewusst, was kommt. Und das ist jetzt Googles erste Falttelefon. Und ja, es hat ein paar interessante Sachen dazu. Also einerseits, es ist im Vergleich zum... Wie heisst es jetzt? Galaxy Fold, genau. Ist es... das Format ist ganz anders. Also, das Galaxy, wenn du das zusammengeklappt hast, ist ein mega hohes Telefon. Also, es hat nicht das richtige Format wie ein klassisches Telefon. Und das hier, das Pixel Fold, ist zusammengeklappt, hat recht einen vergleichbaren Formfaktor wie sonst. Es ist dann aufgeklappt 7,6 Zoll. Und dort ist es dann auch ganz anders. Es ist viel breiter als jetzt das Galaxy. Also ich finde, der Formfaktor macht für mich viel einen besseren Eindruck.
Ja, das Gewiss macht mehr Sinn. So, ja.
Ich schaue das jetzt gerade an, so nebeneinander. Also, wenn du jetzt ein Querformat-Video schauen zum Beispiel, sage ich mal, dann machst du mit dem Galaxy Fold, wirst du es dann eigentlich wie noch um 90 Grad, also dann machst du es auf, das Galaxy Fold, und dann wirst du es wahrscheinlich um 90 Grad drüllen. Ja. Und das jetzt machst du Pixel Fold machst du einfach auf und dann hast du eigentlich schon ein Format mehr oder weniger, oder? Wäre das richtig?
Ja, das stimmt. Doch, du hast recht. Du hast recht, das stimmt.
Dafür ist also wenn es aufgeklappt ist, ist das Pixel Fold fast quadratisch.
Ja, es sieht fast so aus, ja. Aber du hast recht, das stimmt. Du klappst es auf in ein Buch und dann schaust du das Video auch gerade so eigentlich. Dann ist es in der Mitte.
Genau.
Aber dort haben sie natürlich, und das haben die anderen auch, du kannst dann anlegen, sozusagen, oder? Dass die eine Flachseite am Boden ist und dann einfach so, dass es wie ein Ständer kannst benutzen. Mhm. Und dann tut es auch bei YouTube nur aktuell. Das Video wandert dann automatisch auf und unten dran ist das Bedienelement vom Videoscrollen, was ich sehr geil finde. Und sonst ist es ja genau gleich, wie vom Galaxy kennt. Du kannst natürlich Fotos machen und das äußere Display als Viewfinder brauchen und so Zeugs. Es ist das dünnste Faltphone.
Das finde ich erstaunlich. Für das erste Faltphone von Google, dass sie so vorlegen mit der Dicke vom Phone.
Hat aber auch offenbar es hat den grössten Akku von einem Faltphone, das auch. Er sagt aber leicht kleiner als im Pixel 7 Pro. Mhm. Und es hat nicht den besten Akku. Und es ist der gleiche Chip und so. Also,
darum, da weiss man jetzt.
Und zwei Displays.
Viel grösseres Display. Also
wahrscheinlich hält es nicht so lange wie ein Pixel Pro.
Und es sagt huere hell. Ja. Ich weiss gar nicht, wie vom Netz, aber es sagt mega helles Display. Also, okay. Alles schreit davon, dass ein Akku nicht mega lang hat. Aber das ist
wirklich voll am Anschauen. Ich schaue jetzt die zwei Handys nebeneinander an, das Galaxy Fold und das Pixel Fold. Ich bin mir nicht sicher, welche Idee ich besser finde. Also, weißt du, welcher Formfaktor?
Ihr habt auch nie eins mehr als nur angelangt, oder?
Nein, ich habe es nie gebraucht. Nein.
Ich bin. Genau, übrigens noch der Preis. Wisst ihr den Preis?
Ja. Ich weiss ihn, ja.
Okay, hey, 1900 Euro.
Ja.
Also das ist wirklich, das ist Galaxy-Preise. Also das ist einfach, da bist du absolut High-End.
Hey, dafür bekommst du noch eine Uhr dazu.
Ja, stimmt. Du kommst für
kommst noch 300 Franken
Uhr. Du kommst immer eine Uhr über, egal was du kaufst.
Ja, ja, das ist so.
Also du musst jetzt bald noch ein YouTube aufmachen und dann schenken sie dir eine Uhr.
Das ist schon krass, ey. Das gibt es nur in 4 Ländern. Ich weiß gar nicht, ob wir es dann importieren werden.
Was die Fold gibt es nur in 4 Ländern?
Deutschland, England, USA, vorhin hat es gezeigt. Kanada vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Hey, genau, wie stehen ihr zu Fold von uns?
Aber ich also nie wirklich so, der Mehrwert im Alltag hat sich mir nicht erschlossen, außer dass ich mal auf einer längeren Zugfahrt einen grösseren Bildschirm habe. Und aber einer der grossen Punkte, wieso dass ich nie wirklich überlegt habe, waren Kameras bei den Foldables, die bis jetzt immer so ein bisschen Afterthoughts waren und nicht so die Top-Top-Kameras, die man verbauen kann, drin waren. Aber so wie ich es verstanden habe, mit Pixel sind auch Pixel-Kameras drin, die bei den normalen Pixels auch drin sind. Von dem her würde das für mich schon einmal spannender machen. Sie haben auch nochmal ein Beispiel gezeigt, eben, wenn du es dann als Tripod kannst brauchen, sozusagen, für irgendwelche Sachen und so. Das kombiniert mit der Pixelfotografie finde ich dann schon spannend. Aber für 1900, nein.
Unbezahlbar. Nein, ich meine, das gebe ich für einen Grafikkarten aus, vielleicht, weil ich dort den Need habe ich dort.
Ja.
Und da gibt es keine Alternative. Aber da ist es wie so, ich hoffe, ich kann es vom Jan, wenn er es testen kann, da würde ich sehr gerne auslehnen und mal ausprobieren.
Ich bin mir ganz ähnlich. Also ich hätte, glaube ich, schon noch Verwendung, weil ich schaue doch noch recht oft einfach irgendwie auf dem Handy, YouTube, weißt du, einfach so, weiß auch nicht, ja. In der Wohnung unterwegs, wie im WC oder mal schnell in der Küche oder irgendetwas. Und dort wäre ich manchmal wirklich froh um ein grösseres Display und ich gehe dann nicht extra und hole irgendwie ein Tablet oder ein Laptop, weißt du, sondern einfach so, zum schnell etwas schauen oder eben im Zug oder irgendwie so, fände ich das schon recht gut. Und ja, wenn die Kameras genug gut sind, dann ist es nachher wirklich halt ein vollwertiges Handy, das ich auch im Alltag brauchen kann. Mir geht es aber gleich wie dir, Domi, für 1900 Euro, ich weiß nicht, was das in Franken wäre, ist es mir schlichtweg zu teuer, erstens mal. Plus, ich habe das Gefühl, in den meisten Situationen würde es mich dann eher nerven, dass es halt so fett ist, ja. und der Formfaktor und so. Darum, ich glaube einfach so unter dem Strich ist es noch nicht so weit, dass ich es jetzt wieder kaufen würde. Aber ich sehe den Vorteil schon. Also ich glaube, wenn es ein bisschen dünner wird und so, dann vielleicht irgendwann mal.
Ich glaube, wir sind es alle genau gleich. Das ist wirklich der Preis, das ist einfach, das geht nicht. Ich meine, ich brauche auch das Telefon ständig. Ja. Und ich fände es auch gäbig, weißt du, beim Kochen und so, dann könnte ich es einfach anlegen und so. Unbestritten würde ich Vorteil finden. Aber genau, teuer, fett und dass der Akku vielleicht nicht gut hat, das sind einfach, die liegen schwer, die Gegenargumente.
Ja. Ist es wenigstens wasserfest und so? Also
ja,
es ist gesagt,
ja.
Okay.
Ja, das sechs.
Und immer noch so meine Bedenken von der Haltbarkeit her, von den Displays, von dem Falz, weißt du, ja.
Ich will es wirklich, ich will es unbedingt ausprobieren, weil einfach, ich kann mir das, wenn du es auch siehst, so die Produktivität, ich brauche mein Telefon eigentlich schon auch so, also weißt du, dass ich bräuchte etwa Zeugs nebeneinander. Das könnte ich schon noch oft brauchen. Weißt, ich mache noch viele Notizen und so. Mhm. Und dann bist du immer hin und her am Wechseln. Das würde ich garantiert viel brauchen. Aber eben, wie gesagt, hey, das geht nicht. 1900 Stutz, Mann.
Für das kannst du irgendwie ein Pixel Pro und dann noch das neue Tablet kaufen.
Zwei kaufen nebeneinander. Zwei Telefon. Ja, genau. Das Pixel Tablet, das haben sie auch noch vorgestellt. Hey, dort habe ich im Fall auch den Eindruck, ich habe das Gefühl, sie haben einen guten Riecher. Sie haben ja den eigentlich schon bewiesen bei diesen wie heisst es, Home Hubs, die sozusagen
Nest
die smarten Bilderrahmen, jetzt um es
ein
bisschen reduziert beschreiben. Genau, Google Nest Hub heisst jetzt aktuell. Und das ist eigentlich die Weiterentwicklung von dem, aber es kombiniert, also es macht halt einfach, es macht zwei Elemente raus, ein Dock und ein Tablet. Und das, also wenn du es kaufst für wie viel? 600.
79 heisst es da bei mir.
Hey, 96 genau, Euro. Und ich habe von aber gemeint, sie haben irgendwas von $500 geschrieben.
Hey, das habe ich gerade gesehen. Ja, voll.
Keine Ahnung, warum dort der Preisunterschied so massiv ist. Also,
weil beim Fold ist es nicht so krass. Dort ist, glaube ich, $1800 Dollar und 1900 Euro.
Ah, krass.
Begreife ich nicht. Und beim Tablet ist es, ich schaue jetzt gerade nach, $500 ist es in den USA und 680 Euro so in Deutschland.
Und Stock ist ja bei ihnen auch dabei.
Ja.
Nehme ich an. Also das habe ich nicht verstanden. Aber genau, es ist ein 11 Zoll Tablet, auch mit dem Google-Chip da, mit dem G2. Und eben, was speziell ist, ich habe das Gefühl, das ist genau für etwas für uns. Also ich habe so einen Home Hub Max da zu Hause. Und eben brauche ich es meistens, um ein bisschen Sound zu hören oder Bilder anzuschauen und so. Und Tablet habe ich auch noch wirklich ein altes, so einfach nur für Kinder, oder? Weißt du, da musst du wieder mal aufladen. Und ich glaube, die haben das auch perfekt beschrieben. Die verdammten Tablets liegen einfach irgendwo rum und wenn du es brauchst, ist es leer. Ich habe neben dem Bett ein iPad, immer wenn ich mal das Jens im Monat das Magazin kommt, dann ist es immer leer. Ja. Das ist so kacke. Und natürlich ist es leer. Aber und das ist auch da der Vorteil. Du hast, wenn du es nicht brauchst, dockst du es einfach an, so magnetisch, zack. Dann hast du den Bilderrahmen. Und sonst, wenn du es brauchst, nimmst du es ab, ist es immer aufgeladen. Und genau, also ich habe wirklich das Gefühl, dann kann ich es dem Kind geben, dann können sie irgendwie ihr Geschichte drauf schauen. Was ich vor allem dann den Vorteil finde, jetzt zum Beispiel habe ich ein Pixel, wie hat das geheißen, ein Slate, wirklich so ein mega für 300 Stutz oder so. Und das ist dann halt einfach so ein Mikro, das ist dann der Mix zwischen Android und Chromebook irgendwie, darum das ist auch ein Scheissdreck. Und du kannst halt einfach alles machen. Du kannst verschiedene Accounts natürlich drauf haben. Das heisst, ja, einfach schnell wechseln, wenn es verschiedene Leute brauchen. Das ist, glaube ich, auch essentiell, wenn es in so einem Familienhaushalt brauchen und was ich vor allem den Vorteil finde gegenüber den bisherigen Hubs, die ich habe, die kannst du nicht einmal sperren für die Touchbedienung.
Aha.
Weißt du, wenn die rumstehen auf die Höhe der Kinder? Ist ja logisch, die touchen die immer rum und du kannst ja dort auch Spiel machen und so. Und du eben so nicht durchdacht, wieso kannst du nicht sperren? Mhm. Und das kannst du da garantiert, das haben sie jetzt nicht gesagt, aber das ist ja ein Tablet, da kannst du garantiert das Zeug einfach sperren. Und eben kannst du deine ganze Smart Home verwalten und so. Und
ja, das scheint für mich jetzt... Das mit Smart Home finde ich auch recht eine geile Idee. So einen zentralen Ort hast, wo du dann alles kannst und jeder, der will, kann darauf zugreifen und schnell Lichter und Sound und was auch immer bedienen. Finde ich wirklich eine coole Idee, das 2-in-1, der 2-in-1-Gedanke.
Ja. Also genau, das hole ich mir eh, weil eben bei uns ist das Tablet wirklich langsam, geht langsam den Geist auf und dann ja, vor allem dann muss ich nämlich nicht einfach einmal ins Zimmer ruhen und so und dann, klar, liegt es sicher immer am falschen Ort, aber wenigstens ist es einfach irgendwo ein Dockingstation, was kannst du dran machen.
Ja, aber genau, das habe ich wirklich Gefühl. Das würde ich mir jetzt auch noch kaufen, wahrscheinlich, wenn ich da nicht im Apple-Gärtchen drin wäre. Denn es ist ja recht, also weißt, es ist immer noch relativ günstig, eben im Vergleich zu irgendwelchen iPads, finde ich, mit dem Dock zusammen, finde ich, ist okay, der Preis.
Ja, mit dem Dock, genau. Ich glaube jetzt, ich habe gerade geschaut bei uns, 280 Stutz ist der Home Hub Max, der Gross. Ja. Das ist ja schon viel günstiger, oder? Also es ist halt das Tablet, das vollwertig. Das macht natürlich schon einen Unterschied. Ja, genau. Ich glaube, das wäre so das Wichtigste gewesen von der Google I.O. Und genau, dann würde ich sagen, machen wir mit Hardware weiter. Du hast noch gefunden, Nikon hat noch etwas sehr Interessantes vorgestellt, oder? Samuel?
Ja, also interessant ist es vor allem darum, weil Nikon seit so dem Umstieg von den Kameras passiert ist, von Spiegelreflex auf spiegellose Kameras, hat Nikon so ein bisschen abgehängt gehabt eigentlich. Und jetzt haben sie wirklich wieder mal eine sehr, sehr gute Kamera rausgebracht, nämlich die Nikon Z8. Das ist so ihr neues Flaggschiff, kann man eigentlich sagen. Bis jetzt haben sie so ein bisschen untere Mittelklasse-Kameras haben sie ein paar gehabt. Die sind immer so halb befriedigend gewesen. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich ganz vorne mit dabei. Und dann haben sie mal irgendwie eine Z9 rausgebracht. Das war wirklich so ein Riesending gewesen, mit so fix verbautem vertikalem Griff. Also die alten Profikameras. Und die war halt ziemlich gut gewesen, aber es war halt schon ein Nischenprodukt gewesen und auch sehr teuer. Mit irgendwie, ich glaube, fast 6'000 Stutz. Und jetzt Z8 ist eigentlich genau wie die Nikon Z9. Also hat ziemlich alles drin, was die auch hat. Kostet aber nur 4'600 Franken. Das ist so obere Grenze von den Consumer-Kameras, sage ich jetzt mal. Und hat keinen vertikalen Griff mehr. Also hat so ein normales, kompaktes Gehäuse, wie man es von den meisten Kameras kennt. Für die, die die Z9 nicht kennen, was wahrscheinlich die meisten sein werden, noch so schnell die Specs in der Übersicht. Der Sensor hat 45 Megapixel Auflösung. Das ist so, ja, das ist eigentlich recht gut. Das ist ziemlich hoch aufgelöst, aber jetzt auch nicht so, dass du irgendwie dir musst 10 neue Festplatten kaufen. Und es ist ein Stacked-Sensor. Das heisst, man kann ihn extrem schnell auslesen. Also Sensoren gibt es in verschiedenen Technologien, von vorne beleuchtet, von hinten beleuchtet und eben noch stacked. Und stacked ist eigentlich wirklich die teuerste und beste Variante von Sensoren, kann man sagen, weil die haben eine recht gute Bildqualität und einen höheren Dynamikumfang. Und eben, du kannst es schnell auslösen. Das ist dann wichtig, wenn du filmst zum Beispiel. Weil der Sensor du ja immer nur elektronisch auslesen, so Ziele für Ziele. Und wenn das zu lang geht, dann bekommst du die Rolling-Shutter-Effekt. Das ist zum Beispiel, wenn du jetzt die Kamera drüllst und du hast irgendwie eine Lampe oder irgendeinen Pfosten oder so im Bild, dann wird der schräg. Und das Gleiche passiert auch bei Fotos, wenn du den elektronischen Verschluss brauchst. Und wenn jetzt irgendwie sich etwas schnell im Bild bewegt, oder zum Beispiel ein Golfschläger schwingt und du hast einen elektronischen Verschluss und der wird zu wenig schnell ausgelesen, dann wird der Golfschläger bogen. Mm-hmm. Also dann ist er nachher rum.
Oder auch, wird aus dem Auto raus etwas durchfüttern, oder?
Ja, exakt.
Das ist das, okay.
Exakt, mit einer schnellen Verschlusszeit. Oder? Und dann hast du nachher plötzlich ist alles schräg. Und das ist natürlich blöd. Und so ein Sekt-Sensor, der wird halt extrem schnell ausgelesen. Dort ist das fast kein Problem mehr, außer bei extrem schnellen Bewegungen vielleicht. Also jetzt ein Golfschläger kann sein, dass auch der noch ein bisschen schräg wird. Und es ist aber minimal und darum hat die Z8 wie auch schon die Z9 keinen mechanischen Verschluss mehr. Das ist noch erstaunlich. Also du kannst wirklich nur noch einen elektronischen Verschluss brauchen. Also die mechanische die Blende, die so auf und zu geht, die gibt es einfach nicht mehr. Genau, dann der Autofokus ist auch der von der Z9. Der ist relativ gut, was man so in den Tests gelesen hat, wenn auch nicht ganz so gut wie die beste Autofokus von Sony. Aber trotzdem ist jetzt kein Schwachpunkt mehr, kann man sagen. Und sonst ist sie einfach extrem schnell. Also die Z8 hat irgendwie 20 Bilder pro Sekunde in voller Qualität. Das ist wahnsinnig viel. Und auch für Video ist sie wahnsinnig, wahnsinnig gut geeignet. Also sie filmt 8K mit 60 Bilder pro Sekunde. Das ist extrem viel. Ich glaube, es gibt sonst eigentlich keine Kamera, die das kann.
Das ist krass, ja.
Ja, das ist wirklich gut. Also eben, vor allem in 60 Bilder pro Sekunde, das ist, glaube ich, kann sonst glaub, keine, wenn es mir recht ist.
Da brauchst du aber eine grosse Festplatte.
Genau.
Eine grosse Speicherkarte. Genau. Und es ist auch in 12 Bit, also wirklich in einer höheren Qualität. Du kannst es sogar irgendwie in, wie heisst das, NRAW, das ist irgendwie das RAW-Format von Nikon. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie gross so eine Filmdatei ist, aber sie wird riesig sein, das ist ganz klar. Ja. Ja. Genau. Du kannst aber auch das Video in 4K umrechnen lassen, das heisst dann so Oversampling, also das spricht, die Kamera nimmt ein 8K-Video und rechnet es ab auf 4K. Und das ist auch sehr gut, also dann hast du wirklich sehr hochqualitative 4K-Videos und das ist besser, als wenn du zum Beispiel das Pixel-Binning hast, wo sonst viele Kameras machen, wo einfach verschiedene Pixel zusammenfassen zu einem. Also Video, wirklich super Specs. Und eben das Ganze für 4'600 Franken, das ist recht eine krasse Ansage, weil das einzige Konkurrenzmodell, wo so ein bisschen ähnliche Sachen hat, ist auch Sony A1 und die kostet nach wie vor 7'800 Franken, also 3'000 Schutz mehr. Und darum ist, kann man sagen, ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich gut bei dieser Kamera. Und Nikon hat eben seit langem eigentlich schaffen sie mit dieser Kamera wieder mal so den Anschluss oder sind vielleicht sogar vor der Konkurrenz, kann man jetzt eigentlich sagen, und haben eine der besten Kameras. Und eben, nachdem sie jetzt wirklich jahrelang so ein bisschen unter ferner liefen, Nikon, ja, kannst du kaufen, wenn du unbedingt einen Nikon willst, dann gibt es das auch noch, aber es war eigentlich nie so die erste Empfehlung gewesen. Und also die Objektivpalette haben sie jetzt in den letzten Jahren eigentlich recht ausgebaut. Das ist ja immer so wichtig, oder die Kamera bringt da relativ wenig, wenn dann nicht die entsprechenden Objektive dazu kannst kaufen. Und auch das ist jetzt bei Nikon mittlerweile ganz okay. Sie sind recht gross, immer noch die meisten Objektive, muss man sagen, auch wenn sie gut sind. Das ist bei Sony immer noch ein bisschen besser. Die haben erstens mal mehr Objektive, einfach weil sie viel, viel früher angefangen haben mit dem ganzen Spiegellosen. Und vor allem haben sie auch viel mehr kompakte Objektive, die nicht so schwer und nicht so gross sind. Das fehlt immer noch so ein bisschen bei Nikon und auch bei Canon übrigens. Ja, aber insgesamt wirklich eine schöne Kamera. Ich bin froh, hat Nikon das jetzt rausgebracht. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass die irgendwann einfach in der Versenkung verschwindet und irgendwie einen Konkurs anmeldet. Und die Angst habe ich jetzt ein bisschen nicht mehr. Und wirklich erfreulich ist auch, dass sie nicht, also sie haben ja Z9 eigentlich genommen und verkleinert und sie haben nicht irgendwie künstlich so Features rausgenommen, einfach damit man noch Z9 kaufen muss. Was ich meine? Also das machen zum Beispiel viele Hersteller, dass sie einfach sagen, hey, wir wollen ja nicht unser eigenes Topmodell kannibalisieren, darum nehmen wir da jetzt künstlich und lassen das Feature raus. Und das haben sie wirklich nicht gemacht. Das finde ich sehr erfreulich.
Ja. Du hast sie testen?
Hey, nicht ich, aber der David kommt, glaube ich, irgendwie das Testmodell über. Bin sehr gespannt, wie das dann aussieht.
Ja, bin ich auch gespannt. Ich habe auch etwas getestet, muss ich dann auch gleich wieder zurückgeben. Und ich habe hier den...
Haben wir keinen Jingle für Hardware, ja?
Doch. Neue Hardware
von uns getestet.
Schön.
Es funktioniert noch. Ich freue mich immer. Der ROG Ally. ROG, wie nennt man es eigentlich?
ROG.
Republic of Gamers. Ist so dumme Bezeichnung. genau, aber der Asus ROG Ally ist so ein Steam Deck Konkurrent. Das heisst, es ist ein ein Switch kennen die Leute eher. Es ist wie ein Switch, aber einfach ist ein PC. Aber so ein portabler, ein Handheld-PC ist es. Und der Unterschied zum Steam Deck basiert auf Linux, das hat Valve, oder? Also die, die Steam gehört, die hat das wirklich gebaut und dort laufen eigentlich auch nur Steam-Games, wo dann über so einen Layer, also es wird einfach kompatibel gemacht. Sie werden einfach kompatibel gemacht mit dem Linux, funktioniert erstaunlich gut, aber der Nachteil ist, dass du alle anderen Stores, die nicht Steam sind, die gehen nur über einen Workaround, gehen aber. Was aber gar nicht geht, sind Games von Microsoft Store, also die aus dem Game Pass.
Weil die so sind, schade, ja. Ja, ich würde mir sofort ein Steam Deck kaufen, wenn es dort geht.
Das ist echt der Hauptnachteil dort. Das vermisse ich wirklich auch. Aber die funktionieren nicht, weil die Universal, wie heisst, Windows-Plattform brauchen und nicht einfach so die normalen Exe-Dateien sind, wo alle anderen verwenden. Genau, und eben dann hat jetzt Asus da eine Alternative präsentiert. Die kommt, ich glaube, zum Kaufen kann man sie erst etwa in 4 Wochen. Heute ist einfach, kann man es vorbestellen, wenn ihr einen Podcast hört. Ich weiss ehrlich gesagt den genauen Preis nicht. Er ist 100'000 Stutz, aber der genau weiss nicht. Sicher ein bisschen teurer als Steam Deck, aber es kann dafür ja auch mehr. Es hat, also zum einen, die Auflösung ist höher, Full HD, statt da die 800p vom Steam Deck. 120 Hertz statt 60 Hertz, 500 Nits, also es ist heller, hochaufgelöster und hat einen viel schnelleren Chip, oder? Also potenziell.
Das heisst, Bildschirm ist aber nicht OLED, das ist auch ein LCD-Panel.
Nein, ist LCD, genau. Ja. Aber einfach, er könnte ja eigentlich HDR, mit 500 Nits wäre es eigentlich zertifiziert, ja. Aber es ist jetzt nicht, ich kann es nicht aktivieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie das reinpatchen können.
Ja.
Also das, was als erstes auffällt, ist es ein bisschen leichter. Wenn du es brauchst, ist es auch ein bisschen leisiger als Steam Deck. Kannst auch mit einer SD-Karte erweitern. Brauchst auch, weil Windows frisst deutlich mehr Platz als das Steam Deck-Betriebssystem.
Also genau, kann man grundsätzlich sagen, es ist viel mehr PC als Steam Deck. So.
Hey, genau. Mhm. Und das ist Fluch und Segen. Weil du kannst alles installieren. Du kannst auch, sie haben das über eine dedizierte Taste, kannst du ihr Armory-App, ich glaube, die Leute kennen das schon, die gibt es ja sonst schon, die App. Und dort drin kannst du, alle Games, die du installierst, sind dann dort drin, zum Starten. Und das ist wirklich gäbig, oder? Dass du nicht musst Steam auftun und EA-App und Origin. Kannst einfach, heisst nicht mehr so, egal, Ubisoft-Launcher.
Einfach alle Stores oder alle Games aus allen Stores hast du in jeder App drin. So.
Genau. Die hast du also drin, du kannst auch, es hat noch einen zweiten Button, den kannst du so schnell Settings vornehmen, wie die Auflösung ändern, den Betriebsmodus, weißt du, so von Turbo zu Strom sparen, Bildwiederholrate. Ähnlich wie Steam Deck. Steam Deck kann einfach wie dort noch ein bisschen mehr einstellen. Dort kannst du sogar direkt irgendwie die Taktfrequenz und alles Zeugs kannst du dort einstellen. Da musst du das über ein Menü mehr machen. Aber insgesamt das easy durchdacht. Auf der Rückseite hast du noch 2 Tasten. Ist auch komisch, dass nur 2 sind, nicht 4 wie bei sonst so Pro-Controller oder dem Steam Deck. Und eben, Games. Laufen wirklich quer durchs Band bis zu doppelt so schnell wie auf dem Steam Deck mit der gleichen Auflösung. Also, du kannst nicht exakt die gleiche Auflösung, weil das ist ein 16:9 und das andere ist ein 16:10. Ich kann es dann verglichen mit 720p hier und 800p auf dem Steam Deck. Ist etwa die gleiche Auflösung. 10% Unterschied. Aber wirklich, dann läuft es etwa bis zu doppelt so schnell. Du kannst aber auch in den Full HD spielen und jetzt zum Beispiel Cyberpunk, oder? Kann ich da wirklich in Full HD mit High Details und habe, glaube ich, immer noch, ich muss es im Test lesen, 30 Frames oder so. Und sonst auf der tieferen Auflösung über 45. Also, weißt du, also, es läuft dann richtig gut.
Ja. Also wirklich massiv besser als mit Steam Deck, oder? Das ist wirklich der größte Vorteil ist eigentlich, es ist schneller.
Genau, das ist unbestritten. Es ist wirklich einfach leistungsmäßig schneller. Die einzige Ausnahme, die ich bis jetzt gefunden habe, ist wirklich das Spider-Man Miles Morales, wo, glaube ich, einfach ein mega guter Port ist auf dem Steam Deck und der läuft gleich schnell. Übrigens, Miles Morales, im Video gesehen das jetzt. Das hat immer noch den gleichen Bug im Fall. Ich habe einfach in dieser Übersicht, wo ich meine Spiele starten kann, das ist einfach voll mit dem.
Das ist voll mit Miles Morales, oder was?
Ja, und das ist, manchmal wird es noch mehr, aber ich habe es einfach etwa 50 Mal drin.
Ich kann neu starten. Unbedingt, dass du das spielst. Unbedingt.
Und das ist eben, das ist das Hauptproblem von dem Teil. ich habe auch mit Asus und so geschrieben und habe diverse Updates gemacht und ich kann es nie 100% ausschliessen, dass es einfach am Gerät liegt, aber für mich schmeckt es einfach wirklich nach Softwareproblem. Es läuft einfach nicht sauber. Also ich habe so viele Fehler immer gehabt von random Reboots, dann läuft das Game nicht, dann ist das Spiel schwarz, dann geht die Steuerung nicht. Immer. Ich kann es nicht zuverlässig brauchen. Das schießt einfach an. Die Steuerung ist, finde ich, eines der grössten Probleme, wo ich auch glaube, also bin ich ganz sicher, wie gut sie das lösen können, weil das Problem ist ja, das ist nicht ein Xbox-Controller oder so, aber es emuliert einen, oder? Mhm. Aber es hat ja einen eigenen Controller. Das heisst, die Games müssen das als solches erkennen. Und bei Steam ist das einfacher. Steam hat Steam-Input, wo du kannst aktivieren, wo dann einfach, sobald etwas nicht am Standard-Controller entspricht, dann macht es das kompatibel. Und das funktioniert einfach. Und bei Steam kannst du sonst auch Community-Layouts verwenden. Und das einfach beim Steam-Deck auf einen Knopfdruck. Da poppt das Menü aus und du nimmst das Community-Layout, siehst, es hat 500 Bewertungen, einer hat 2000 Stunden gespielt, installierst, kannst es gerade brauchen und es läuft. Und da ist es eben so, du musst es am zuverlässigsten, hat es funktioniert, wenn ich es über die Asus-App das Game anwähle und manuelles Profil, das Gamepad-Profil zuweisen. Mhm. Die Alternative ist, du kannst den Knopf drücken und zwischen Desktop, Gamepad oder automatisch wechseln. Aber es funktioniert einfach nicht immer. Darum wirklich, wenn ich sicher gehen will, muss ich wirklich beim Game das zuweisen, das Profil, das Gamepad, dann geht's. Und das ist einfach, es macht einfach keine Freude.
Das klingt einfach, als ist Windows einfach nicht für ein Handheld halt gemacht.
Ja,
es ist so ein Frankenstein-Monster irgendwie.
In so einem Handheld-Dings willst du eher so ein bisschen Konsolenerfahrung haben, oder? Dass es echt funktioniert und das nicht selber musst dran schrauben musst, dass es funktioniert.
Und das ist Steam Deck. Also Steam Deck ist wirklich... Das ist wie so eine Konsole zu PC. Obwohl, ich meine, ich habe keinen PC, der so unzuverlässig funktioniert.
Gut, ja, das ist dann noch extremer, ja.
Und wie gesagt, ich glaube im Fall wirklich, dass ihr das in 4 Wochen bringt, sie das sicher an, dass so die vielen Fehler, die ich habe, die sind sicher weg. Also, auf das Vertrauen habe ich jetzt also noch, da haben sie jetzt auch wirklich noch viel Zeit. Aber was sie nicht werden lösen, ist, es hat kein Trackpad, oder? Steam Deck hat so, ja, wie so, mit den beiden Daumen links und rechts, und dann kannst du die Maus steuern. Und das ist einerseits, gerade für Windows, weil da steuerst du den Mauszeiger mit dem Analog-Stick.
Mm. Das ist einfach scheiße. Das ist nicht geil, ne?
Und eben auch Strategie-Games, oder? Weil der Unterschied ist, dass du schiebst den um mit dem Analog-Stick, indem du den richtig drückst, und mit dem Trackpad kannst du einfach beliebig schnell und langsam den Finger hin und her schieben. Und der Zeiger geht dorthin. Das ist viel besser in Strategie-Games und so. Und von denen gibt es auch nicht wenig. Wenn du die nicht spielst, easy, dann geht es auch ohne.
Und also die Trackpads auf dem Steam Deck sind wirklich vergleichbar wie mit denen, die du auf Laptops findest, so vom Prinzip her.
Sie sind sehr vergleichbar, aber sie sind schon irgendwie, Valve hat jetzt schon irgendetwas Eigenes gesteichelt, dass die mit der Beschleunigung und so,
okay.
Also die sind recht verreckt. Ich finde, die sind wirklich recht krass. Die sind auch nicht perfekt, oder? Weil zum Teil, wenn jetzt zum Beispiel etwas, so Items musst aufnehmen und schieben, also du musst drücken und schieben, dann geht es mit dem Steam Deck auch nicht super, weil du die kleine Fläche, ist der Daumen sehr schnell am Ende, oder?
Ja.
Und das würde natürlich auf eine Art einfacher gehen, wenn du beim Analog-Stick drückst und dann rein, für etwas zu verschieben. Zum Beispiel eine Einheit. Du willst eine Einheit verschieben von rechts nach links. Oder dann klickst du mit dem rechten Analog-Stick an und hebst ihn einfach nach links. Mhm. Dann ist das kein Problem. Das ist beim Steam Deck manchmal ein bisschen schwierig, weil dann ist sie erst in der Mitte vom Bild, aber dein Daumen ist schon am Ende vom Trackpad-Feld. Aber das ist so das Einzige. Wie gesagt, die Speicherkarte hat mir immer ein Problem gemacht. Die MicroSD-Karte, die geht aktuell nicht. Also die wird einfach nicht erkannt. Und ich weiss nicht, wieso.
Wegen Steuerung noch, Bewegungssteuerung hat es?
Hat es auch, habe ich vor allem aber nicht ausprobiert. Ja. Okay. Aber es hat es, genau, im Specsheet steht es, hat Motion Controls. Und du könntest auch so eine externe Grafikkarte anhängen. Sie haben da ihre eigene Schnittstelle, da die... XG Mobile oder so, und dann kannst du externe Grafikkarte dort anschliessen. Wirklich, ich finde es. Das Gerät ist geil, es fühlt sich gut an, liegt gut in der Hand. Und eben nicht zu laut und so, aber ich glaube, es wird immer ein riesiger Kompromiss sein, selbst wenn sie all das ausmerzen. Und genau einer, das habe ich im Artikel geschrieben, nachher bin ich dann fertig mit meinem. Nein, Rant ist es nicht. Ich finde es eigentlich schon nur easy. Aber ist der Standby-Modus, wo ich glaube einfach, das geht mit Windows einfach nicht. Mm. Weil du könntest ja jetzt bei deinem Windows-PC das Game laufen lassen und einfach sagen, geh jetzt in den Ruhemodus. Das kannst du schon machen. Und das funktioniert ja auch oft. Das meine, ich habe das ja nie viel probiert. Das machst du irgendwie als PC raus, machst du das nicht.
Nein, du stellst das Game ab meistens oder zuerst. Und dann,
ja, genau, ja. Das bist du dich gewöhnt, oder? Und bei einem Handheld von der Switch und so, das ist ja etwas vom Allergeilsten, ja. Dass du dort rauskommst. Du drückst einfach mitten drin den Knopf und du kannst auch einfach weitermachen. Das war so geil gewesen. Und Steam Deck kann das auch. Und da ist es halt einfach der normale von Windows. Also du drückst oben, das Display stellt aus. Klar, du definierst ja, du kannst definieren, was der Knopf macht. Aber standardmäßig schaltet sich das Display aus. Und wenn ich 5 Minuten später drücke, dann läuft es gerade wieder. Oder? Dann ist ja nur das Display ausgeschaltet. Frisst es natürlich gnadenlos Akku.
Weil das Game läuft sonst, einfach weiter. Also wird die ganze Zeit alles weitergerechnet.
Ja, genau, so wie ich das verstehe. Ich bin da auch kein Experte. Ja. Aber dann das andere ist ja der Ruhemodus. Oder? Der normale Standby im Windows heisst ja Ruhemodus. Dann geht es zum Aufstarten, vielleicht so 30 Sekunden, bis du Windows entsperrt hast und wieder im Game drin bist. Und es hat oft funktioniert, aber halt auch oft nicht. Also oft hat sich das Game aufgehängt. Manchmal hast du das Game noch gehört laufen, dann hast du eh gewusst, dass etwas nicht richtig funktioniert hat. Und dann bringt es nichts. Also ich kann nicht jedes Mal bei jedem Game, willst du nicht ausprobieren, okay, dem Game funktioniert es und dann weißt du das nächste Mal nicht mehr. Ja. Das ist ein Windows-Problem, wo ich jetzt nicht glaube, dass sie das fixen können. Und darum, ich glaube, es braucht wirklich wieder. Ja,
das ist schon noch etwas Wichtiges oder, bei einem Handheld, so das Quality of Life. Aber das einfach kannst du schnell spielen und wegtun und wieder spielen und wegtun. Das würde ich auch recht vermissen, habe ich das Gefühl.
Ich glaube wirklich, wenn sie es mal anbringen, dass die Bugs weg sind, dann ist es... Ja, und du wirklich findest, nein, ich spiele mega viel Game Pass und ich will einfach all die Games dort haben und ich will sie schneller haben. Ja, dann hast du das. Und dann hast du halt einfach gewisse Kompromisse, musst dann halt eingehen, aber dann ist es eine legitime Option. Aktuell finde ich wirklich nicht. Also so ist es hurenharzig momentan. Also das müssen sie wirklich noch patchen. Außer wie gesagt, das ist meine Version. Ich bin sehr gespannt auf die Reviews heute, aber...
Ja, ich bin auch gespannt, was die anderen sagen. Ob sie ähnliche Probleme hatten wie du.
Aber eben, Asus hat jetzt nicht gesagt, das kann unmöglich sein und so, gib uns das gerade zurück. Sie hätten aber, glaube ich, einen Ersatz gegeben, aber es hat einfach keiner gehabt. Und ich muss das gleich zurückgeben, darum kann ich will es dann nicht mal können weiterverfolgen.
Ich wollte sagen, es wäre spannend, wenn es nach 4 Wochen noch mal testen.
Ich frage sie sicher, ob ich es wieder haben, wenn sie es mal die Runde gemacht hat. Ja. Da bin ich sehr gespannt, ja. Aber genau, der Asus ROG Ally, es ist nur ein easy Gerät mit viel Potenzial, aber eben, es hat schon so gewisse Mängel und ich glaube, wir verdammt schwer zu beheben sein.
Ich kann alles in dem Artikel lesen, der jetzt wahrscheinlich schon online ist.
Ja, genau, dann müssen wir ja Zeit gleich machen. Ja, dann habt ihr zwei noch eine Serie gesehen. Ich habe sie leider gestern nicht geschafft, weil ich eben mit dem Google I.O. Zeugs beschäftigt war. Und jetzt schauen wir mal, ob das immer noch läuft.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Geil.
Genau. Silo, habt ihr gesehen?
Ja, genau. Ich bin nachdem, dass wir letzte Woche, nein, das war nicht letzte Woche, Samuel, du und der Luca haben doch mal über so eine Serie geredet.
Ja, genau. Wie hat sie geheißen? Christoph Waltz, The Consultant.
Ja, genau. Vor genau.
3 Wochen war das.
Ja, stimmt, genau. Es ist ja auch so ein bisschen Mystery-Box-Serie, oder? Wo du nicht genau weißt, was passiert. Und durch das bin ich so ein bisschen wieder ins Genre reingekommen und habe so richtig Lust drauf bekommen. Dann habe ich zuerst vorletzte Woche habe ich noch Severance nachgeschaut, die ich nie habe gesehen habe. Eine geile Serie, wirklich.
Die ist super, ja.
Ich kann nicht glauben, dass ich das verpasst habe.
Gell, die ist so straub.
Es ist so gut. Auf Apple TV Plus, genau. Und dann habe ich von Silo erfahren, wo auf Apple TV Plus läuft. Letzte Woche hat es gestartet, glaube ich. Es ist eine Miniserie, wenn ich es richtig verstanden habe. Und zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir darüber reden, gibt es 2 Episoden, die draussen sind. Die nächste kommt am Freitag raus und dann ist es wahrscheinlich wöchentlich, wenn das Zeug rauskommt. Ist es normal so bei Apple TV Plus, dass es so standardmäßig wöchentlich ist jetzt?
Ich glaube, die meisten, also ich schaue auch nicht so viele von Apple TV Plus, aber ich habe gemeint, die meisten kommen wöchentlich raus. Also nicht so alles in einem Guss, das macht ja eigentlich in einem Schub, das macht nur Netflix. Ich habe allerdings im Januar angefangen bei White House Plumbers, da reden wir vielleicht nächste Woche schnell drüber. Die kommt auch wöchentlich raus.
Und, okay.
Ja, Weißt du, wie viele Folgen das es gibt?
Ich glaube, es soll 10 geben.
10? Ja, 10 soll es geben. Das ist gar nicht mal so mini eigentlich.
Ich finde es auch nicht so. Das ist für eine Miniserie gar nicht mal so mini. Genau, um was geht es? Ich habe herausgefunden, es basiert auf einer Buchserie von Hugh Howey. Es sind 3 Bücher, die er insgesamt herausgebracht hat. Und es spielt sehr wahrscheinlich in Zukunft. Man weiß es nicht genau, aber sehr wahrscheinlich spielt die Serie in Zukunft. Und unser Planet ist gestorben, sozusagen. Es ist Katastrophe passiert, was auch immer es ist passiert. Aber es sieht so ein bisschen postapokalyptisch aus. Ein paar Überlebende oder relativ viele Überlebende leben in einem Silo im Untergrund. Und wenn ich Silo sage, dann ist es nicht irgendein kleines Silo, sondern es muss man sich vorstellen, irgendwie 150 Stück, die in den Untergrund führen und Tausende von Leuten, die auf diesen 150 Stück leben. Also es ist wirklich so wie eine Grossstadt im Untergrund. Und das Geile am Ganzen ist, dass die Menschen dort drin keine Ahnung haben, was vorher passiert ist. Wieso, dass sie dort drin sind, wer das Silo gebaut hat, was mit der Erde passiert ist, niemand weiss etwas. Und der Grund dafür ist, dass sogenannte Rebellen vor 140 Jahren alles zerstört haben in diesem Silo. Also jegliche Datenträger mit Informationen von Menschheit, was vorher passiert ist.
Aber und sie wissen nicht, warum sie da drin sind?
Das wissen sie auch nicht, ja.
Aber sind sie einfach mal aufgewacht mit 40 unter denen gewesen?
Nein, die Menschen leben schon mega lange dort.
Aha, so, sie sind dicke Bauern.
Ja, okay. Genau. Alle, die dort drin sind, sind dort geboren, mehrere Generationen. Und eben vor 140 Jahren hat es die Rebellen gegeben, die alles gelöscht haben und alles Wissen verschwunden ist anscheinend. Und ich finde es geil, es hat so ein bisschen Fallout-Vibes für die das Game kennen. Dort hat es auch so Underground-Shelters und dort ist ja die Welt untergegangen, der Nuklearangriff und so. Für mich hat es so ein bisschen Fallout-Vibes gehabt, wenn du dort unten drin bist. Und das Coole ist auch, die Überlebenden sehen die Welt draussen, sehen sie durch eine Kamera. Es hat überall so Bildschirme aufgestellt und es hat, glaube ich, einfach eine Kamera, die gegen raus zeigt. Du siehst halt dann, wie beschissen die Welt dort draussen aussieht, oder? Und was ich auch geil gefunden habe, wenn du rausgehen willst, kannst du das jederzeit machen. Wenn jemand sagt, ich will rausgehen, dann wirst du rausgeschickt, kannst aber auch nie mehr wieder zurückkommen. Und dann bitten sie dich dann noch, die Kamera zu putzen, wenn du rausgehst. Dass die Leute dann wenigstens sehen können, wie du draussen stirbst.
Grossartig. So.
Genau. Und die Geschichte dreht sich dann um einen Sheriff und seine Frau. Die zwei wollen ein Baby bekommen. Du musst eine Erlaubnis bekommen, um schwanger werden dort drinnen. Weil natürlich kann nicht jeder schwanger werden, weil sonst hat es keinen Platz mehr in diesem Silo. Und sie haben Erlaubnis bekommen und sie wollen schwanger werden. Es klappt nicht aus Gründen. Und die Frau will das Silo verlassen mit der Zeit, weil sie nachher an Informationen kommt und so weiter und so fort. Das ist kein Spoiler, das erfahrt man alles relativ schnell. Dann gibt es noch einen Mordfall und neue Charaktere gerade im Mittelpunkt. Und dann geht es halt so ein bisschen um die Frage, hey, eben, wieso sind wir da drin? Was ist draussen wirklich? Wie sieht es draussen wirklich aus? Ist draussen die Welt wirklich untergegangen? Und um das dreht sich so ein bisschen die Mystery Box, oder? Und ich habe es noch recht easy gefunden. Ich habe die Schauspieler cool gefunden, den Cast habe ich cool gefunden. Rashida Jones, das ist die Frau, die schwanger werden will, die kennen wir aus The Office, habe ich noch recht lustig gefunden. Die habe ich schon mega lange nicht gesehen, wirklich das letzte Mal wahrscheinlich.
Von dritten? Hä? Ich habe die von Parks and Rec.
Parks and Recreation, stimmt, dort war sie auch. Ja, klar. Ja, genau. Der David Oyelowo, der spielt den Sheriff, finde ich auch super. Also der ganze Cast finde ich wirklich noch gut gemacht. Und die ganze Welt, wie die ganze Lore, die sie sich aufgebaut haben, eben, sie ist Sheriff, der dort arbeitet, sie sind so Postboten, für dich einkaufen, weil du kannst ja nicht jeden Tag 150 Stockwerke laufen und die Postboten rennen die ganze Zeit auf und ab. Und so. Das sind so kleine Details, wo du merkst, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie die Welt funktioniert, wie die Zivilisation dort drinnen funktioniert.
Ja, finde ich geil, wenn es so ein Sinn macht. Damals.
Und auch so Sachen wie so Relikte aus der alten Zivilisation sind illegal. Also wenn du irgendetwas hast von vor der Zeit, vor dem Silo, dann ist es illegal. Das darfst du nicht besitzen. Aus Gründen. Es sind echt so die kleinen Sachen, die ich cool finde, so das Worldbuilding. Ich finde es aber für eine Mystery-Box-Serie passiert alles viel zu schnell. Ich finde, Mystery Box muss so ein bisschen frustrierend sein, oder? Dass du einfach willst wissen, was soll das jetzt? Und hier habe ich das Gefühl, schon in der ersten Episode bist du einfach zuballert mit Antworten. Klar, es tun sich dann immer wieder neue Fragen auf. Aber ich also gefunden, die Sachen, die schon in der ersten Episode passiert sind, hätte man als Staffelfinale können nehmen. Okay. Wenn man es langsam aufgebaut hätte. Oder so ein bisschen. Und ich weiß nicht, wie die restlichen Episoden werden sein. Vielleicht wird ja das, was man bisher gesehen hat, komplett irrelevant sein, weil sich noch etwas viel Größeres auftut. Aber für mich ist bis jetzt so ein bisschen der Pace an Enthüllungen von diesen Mysteries ist ein bisschen zu hoch und es wird ihnen zu wenig Gewicht verliehen. So. Aber eben, ich bleibe sicher noch dran. Schon allein von der Welt, die da aufgebaut wird und so, finde ich es spannend genug, dass ich sicher noch dran bleibe und schaue, wie sich, was da alles noch wird passieren. Wie du das so wahrgenommen, Samuel?
Nur kurz, wie lange geht der Folge?
Stunde.
Etwa so, ja, okay. Plus minus.
Hey, ich war so also mittelbegeistert gewesen. Also ich habe auch gefunden, es ist schön produziert, wie ganz viele von den Apple TV Plus Serien, die wirklich optisch super sind und auch die Schauspieler meistens gut sind. Aber irgendwie am Schluss bin ich oft so ein bisschen unbeeindruckt. Also mir geht es ähnlich wie dir. Ich finde auch, es geht wie zu schnell voran. Vor allem, was mich gestört hat, ist, es ist wie so ein bisschen zu offensichtlich, wer irgendwie gut ist und wer irgendwie böse ist oder wer mindestens jawohl, also du merkst auch recht schnell irgendwie so, ah ja, der hat irgendwie hinten nur Dreck am Stecken und
ja, oder es gibt doch so. die Judicial das Judicial Department, wo es kommt, das sind also wirklich so Comicbook-Villains, also ja, wenn die kommen, kommt so düstere Musik und
du weißt genau. Chemine. Ja, genau, und du weißt genau, ja, das ist irgendeine höhere Macht ist da am Werk, die genau. Eigentlich weiss, was los ist und aber alle unterdrückt und so. Oder? Und das ist wie so ein bisschen, es ist noch zu wenig subtil. Und
zu wenig subtil, das ist ein guter Punkt. Ja, voll.
Also ich habe lieber so ein bisschen Charaktere, wo du halt dann nicht weisst, okay, ist das jetzt jemand Gutes oder jemand Böses, oder du kannst es auch nicht so recht zuordnen, was ist überhaupt gut und was böse. Mhm. Und da ist es so total prototypisch, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und das
Es könnte es natürlich auf den Kopf stellen.
Es könnte es auf den Kopf stellen, aber es würde mich schon schwer überraschen, muss ich sagen. Also bei jedem neuen Charakter, der irgendwie eingeführt wird, weisst relativ bald, wo der Charakter steht. Außer das ist jetzt alles überraschend, das ist komplett anders.
Und ja, darum, gut, nur umstellen, dann ist, also weißt, das ist auch nicht gut. Also,
nein.
Wenn es einfach nur so macht, hey, wir drehen es um, weil wir können. Nein, das ist ja dann auch doof.
Genau, das ist auch doof. Darum hat man wie so ein bisschen zu wenig Tiefe, das Ganze, und auch ein bisschen zu wenig Unsicherheit. Gerade für eine Mystery-Box-Serie. Ich finde auch, es geht viel zu schnell vorwärts. Und dann hat es gleich wieder Momente drin, wo ich das Gefühl habe, es ist so ein bisschen künstlich in die Länge gezogen. Und weißt du, irgendwie eine Szene, wo dann jemand irgendwo angeht oder so, und dann kommt halt der Cut und die Episode ist fertig und es ist schon der künstliche Cliffhanger und es kommt nachher irgendwie die Auflösung nicht für ganz lang. Und so Sachen, das finde ich irgendwie, das ist künstlich frustrierend, finde ich. Darum, es ist irgendwie okay und wahrscheinlich ist es gerade so knapp spannend genug. Also ich habe jetzt die zweite Episode geschaut und es ist ein bisschen besser geworden, habe ich gefunden. Und ich glaube, es ist gerade knapp genug spannend, dass ich es wahrscheinlich bis zum Schluss wird schauen. Aber so alles in allem bin ich nicht so wahnsinnig beeindruckt von dieser Serie. Und eben, es geht mir recht oft noch so bei Apple TV Plus. Also, es hat wenig Serien, wo ich wirklich finde, hey, mal, das ist jetzt super gut gewesen. Also, es hat so zwei, drei, irgendwie Morning Show ist bombastisch gewesen. Eben Severance ist extrem eine gute Mystery Box Serie. Aber andere, ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel so Sea oder Mosquito Coast oder For All of Mankind ist am Anfang gewesen. Das sieht alles super aus, ist visuell toll gemacht. Aber irgendwie so ein bisschen, ein bisschen langweilig.
Ja.
Ich glaube, da schaue ich doch vorher White Lotus mal weiter. Dort habe ich erst eine Folge geschaut, aber das wird ja auch in den Himmel gelobt.
Das habe ich gar nicht gesehen bis jetzt.
Das muss auch der absolute Schritt sein. Drum. Okay. Das muss ich mal noch weiter schauen. Aber eine Folge gesehen, hat Potenzial.
Gut.
Wir haben noch einen anderen Tipp von einem User, hat mir geschrieben. Und ich dachte, das machen wir jetzt auch mal. Von der Länge kann man das gerade vorlesen. Darum mache ich das jetzt gerade. Und eine deutsche Serie ist das, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, Almania heisst die. Genau, also ich lese das kurz vor. Das hat der Michael hat das geschrieben. Er schreibt: Hallo, liebe Digi, Techtel-Mechtel-Podcast. Ihr habt sicher schon genug Zeit zum Schauen auf Netflix und Co. Aber ich kann euch trotzdem auf, wie ich finde, gelungene Serie in der ARD-Mediathek aufmerksam machen. Ehrlicherweise bin ich sonst voll nicht in der Market für deutsche Produktionen, aber mit Almania oder Almania hat SWR eine kleine Perle geschaffen. Kurz, um was es geht, der Herr Stimpel ist eher ein problematischer Lehrer, also alles andere als woke, mehr ein spiessiger Allmann, der nach einem rassistischen Vorfall eine zweite Chance bekommt, eine andere Schule zu unterrichten. Dort sind die Schüler und Schülerinnen primär aus nicht-deutschen Familien. Eskalation vorprogrammiert also. Zeri verfolgt den Schulalltag von der Brennpunktschule sowie gelegentlich am Stimpel sein mageres Privatleben. In 10 kurzen, ca. 20 Minuten dynamischen, humorvollen Folgen wachsen einem die Klassenmitglieder, die anderen Lehrpersonen sowie der oft taktlose Herr Stimpel ans Herz. Falls ihr also Lust habt, mal reinzuschauen, würde ich mich natürlich freuen. Das ist der Link dazu. In der ARD Mediathek ist alles gratis. Ich muss da noch kurz Transition machen. Genau. Und sonst freue ich mich, heute die neueste Folge vom Podcast zu hören. Macht's gut und Michael. Michael, danke sehr für den Tipp. Ich bin wirklich auch, dass irgendwie die so deutsche Sachen gehen auch komplett an
mir
vorbei.
Ey, bei mir auch voll gut. Ich schaue wirklich mal rein. Also, das klingt auch noch lustig. Aber ja, ich gehe mal gleich. So
was ist die letzte deutsche Serie, die ihr geschaut habt? Könnt ihr das überhaupt sagen?
All die gleich.
How to sicher sell drugs gleich, online oder? Fast.
Doch nicht, damn. Die anderen, die sonst die meisten noch gesehen haben, die hure verwirrte Zeit.
Dark.
Dark,
ja. Ja, das ist eine deutsche Produktion. Ja, das stimmt.
Das ist wirklich die letzte. Und vorher...
Die ist dafür die habe ich über Weihnachten geschaut, durchgesucht. Die habe ich ursprünglich auch nicht geschaut, was sie rausgekommen ist. Und dann auch an einem Stück. Das war sensationell.
Ich habe sie aber nie fertig geschaut. Die letzte Staffel haben wir noch nicht geschaut.
Also, dann musst du wieder von vorne anfangen, weil die letzte Staffel ist nochmal der viel grösser
Mindfuck. Das mache ich nie. Das will ich nie von vorne anfangen. ich weiß auch nicht. Aber das ist so etwas. Du hast nochmal gesehen, wo du den Vater verlierst, oder? Dann habe ich wieder keine Lust mehr. Es würde mich interessieren, wie es weitergeht. Aber ich weiß auch nicht. Aber ja, das war die letzte. Aber ja, genau, in dem Fall vielleicht mal reinschauen. Almania. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Echt.
Almania wahrscheinlich.
Almania.
Ich würde Almania sagen.
Deutsch, oder?
Ja. Ja, das ist
findet man gerade direkt bei Google, wenn man es
Coole Sache.
Mit einem
also, dann können wir doch noch in unseren letzten Block. Und der Domi, der glücklich, hat Zelda Tears of the Kingdom schon gezockt. Hast du es jetzt schon durchgezockt?
Warte, wir haben ja einen Jingle, oder?
Hey, stimmt. Du bist der Jingle-Sheriff.
Hey. Zocken, bis der Notarzt kommt, in den Spielecke.
Das ist der Jingle-Sheriff.
Ja, der haben das Post-it auf den Bildschirm geklebt.
Jingles!
Sehr gut, genau. Bist du schon durch?
Ich bin durch, ja. Eben, etwa 100 Stunden habe ich gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. Und vorgestern Abend habe ich es wirklich durchgespielt. Also alles durch. Also die Hauptstory. Natürlich neben dran gibt es noch tausende Nebenquests und Geheimnisse, die ich nicht gesehen habe. Also in Review geschrieben, nachdem sie die Story fertig gemacht haben, habe ich immer noch das Gefühl, habe ich nur an der Oberfläche gekratzt von dem, was die riese Spielwelt bietet. In Zelda Tears of the Kingdom. Und das ist ja das Nachfolgespiel von The Legend of Zelda Breath of the Wild, das 2017 rausgekommen ist für die Nintendo Switch und die Wii U, dazumals. Lustigerweise vergiss ich immer wieder, dass es ja eigentlich so ein Wii U-Spiel war. Und wo das dann ist rausgekommen ist, hat es für mich so ein bisschen das Open-World-Genre revolutioniert oder so ein bisschen zeigt, dass es auch anders kann gehen kann, als das beispielsweise Ubisoft macht, wo, wenn du auf die Map schaust, tausende To-Dos hast und sich die Spiele wie Arbeit anfühlt. Und Breath of the Wild ist wirklich ein Breath of Fresh Air gewesen, weil du einfach in die Spielwelt bist gegangen und die hast leiten von deiner Neugier und einfach von dem, was interessant aussieht, was du siehst und auf der Map hast du genau nichts gehabt. Du hast keine irgendwie Sachen gehabt, die du abarbeiten musst. Du hast wirklich machen, was du willst. Und das Gefühl von der kompletten Freiheit nimmt Tears of the Kingdom und tut es einfach exponentiell vergrößern. Also ich habe wirklich noch nie ein Spiel gespielt, wo mir so viele Freiheiten und kreative Möglichkeiten gibt, mir in einer Spielwelt fortzubewegen und Sachen zu entdecken. Und ich glaube, es noch nie ein Spiel gespielt, das so gross ist von Open World her und von den Sachen, die man in dieser Open World machen kann. Es ist wirklich wahnsinnig. Für die, die das Ace gespielt haben, also Breath of the Wild gespielt haben, die Spielwelt war ja schon riesig. Hyrule ist weiß nicht, wo das im Ranking ist von den grössten Open Worlds, aber es ist verdammt groß.
Ich tu mal schauen, ich tu mal recherchieren, das findet man sicher raus.
In Tears of the Kingdom hast du neben dieser Welt von Hyrule, die sich übrigens komplett verändert hat, also wenn du die Welt in- und auswendig kennst, wirst du tausende von neuen Sachen kennen dort. Zusätzlich hast du noch eine Welt im Himmel. Dort hast du so Sky Islands, die überhalb von Hyrule schweben. Und unterhalb von Hyrule hast du nochmal eine ganz neue Untergrundwelt, die eigentlich alles nochmal verdoppelt, die ganze Spielwelt. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie viel Zeug es da zu entdecken gibt. Und ich habe mich aber nie irgendwie so overwhelmed gefühlt. Also dass du so wie das Gefühl hast, fuck, was soll ich machen? Es ist so riesig. Sondern es ist eben wie schon in Breath of the Wild. Du wirst irgendwie durch die Geschichte geleitet und wirst immer abgelenkt von Sachen. Du siehst irgendetwas, da wo du hergehen und auf dem Weg dorthin wirst du von tausend anderen Sachen abgelenkt und hast keine Ahnung mehr, was du machen wolltest. Also du fühlst dich nie so, eben so ein bisschen das To-Do abarbeiten, das hast du wirklich nie. Und es macht einfach Spass, die Spielwelt zu erkunden. Hast du es herausgefunden, wie gross es ist?
Hey, jetzt ist 10 auf 8 Kilometer offenbar.
Ja.
Aber dann irgendwie, dann steht noch mit Aussenwelt 16 auf 16 Kilometer, aber scheint mir dann ein bisschen gross. Aber so als Vergleich, ich habe gerade ein Video gefunden, wo da diverse, weißt du, Fallout New Vegas, okay, ist 10 Quadratkilometer, also Zelda wäre ja dann, was habe ich gesagt, 10 mal 8 wäre dann 80 Quadratkilometer. Also, das ist ja... Das, aber das kann das sein, das ist ja gigantisch. Das ist absurd. 10 Kilometer auf 8 Kilometer. Also das ist ja... Ja, also wenn das stimmt, dann wäre das 80... Das ist ja riesig. Und ich meine, Fallout. Spider-Man, ein neues Game. Das ist auch 12 Quadratkilometer. Komm, ich da mache ich weiterspulen. Was haben wir denn da noch? Das ist noch geil. Was die Leute für Zeugs ausrechnen. Super Cyberpunk ist genau nicht drin. Ja, Breath of the Wild, genau 72. Krass, Mann.
So, jetzt
Forza Horizon, nein, 70 Quadratkilometer.
Und jetzt tust du das verdoppeln?
PUBG, 64 zum Beispiel. Genau von dort kenne ich es, weil dort hat es das Raster mit 8 auf 8.
Ah, ja, okay.
Oder wie auch immer. Ja, genau, gut.
Genau, jetzt tust du das verdoppeln. Im Untergrund hast du nochmal so viel und überhaupt von dir schweben. Sky Islands sind jetzt nicht irgendwie flächenfüllend, es sind wirklich einzelne Inseln, die überall schweben. Aber die Dichte an Sachen, die es dort zu machen gibt, ist enorm. Also auf jeder Insel gibt es tausende von Sachen zu entdecken. Geheimnisse und sammelbare Gegenstände und Nebenquests und so. Also es ist wirklich krass, wie voll das Spiel ist. Und ich verstehe, wieso dass sie 6 Jahre lang gebraucht hat, um das zu entwickeln. Auch wenn als Basis die normale Map gebraucht wird, die wir vom ersten Ausflug in Hyrule 2017 kennen. Und so geschichtsmässig knüpft es eigentlich an das, was in Breath of the Wild passiert ist. Es hat einen Zeitsprung von ein paar Jahren. In Breath of the Wild haben wir ja den Ganon besiegt, haben die Welt wieder gerettet und Hyrule ist so langsam am Aufbauen. Es sind neue Sachen entstanden und darum hat so in dieser Spielwelt überall neue Städte oder Städte haben sich weiterentwickelt und so. Also eben, wenn du die Map gut kennst,
du bist... Ich habe sie auch ein paar Stunden gespielt, ist eigentlich so das Bond von denen. Es hat ja auch so eine Zivilisation, wie heisst es? Die komischen Robotermenschen da.
In dieser neuen jetzt?
Ja.
Sonai heissen die.
Sonai. Ist das so ein bisschen das Äquivalent zu denen? Das hat es im letzten Jahr so komische Steinwesen gegeben, oder ist das nicht sogar die gleiche?
Nein, es waren die Shika-Technologie, die es im letzten Jahr gegeben hat. Und Sonai-Technologie ist nochmal viel, viel, viel älter. Das ist wirklich. Okay. Gehen wir zurück zu den Anfängen von Hyrule sozusagen.
Zelda-Lore.
Und eben, die Lore ist nochmal viel, viel ausführlicher und die Geschichte ist viel, viel besser erzählt als im Vorgänger. Das war ein riesiger Kritikpunkt gewesen. Weil du so eine riesige Spielwelt hast, hast du die Geschichte nicht linear erzählen können. Du hast als Spieler überall hergehen können und die Geschichte hat so in kleinen Fetzen mitbekommen und das haben sie das mal viel, viel besser gelöst. Und die Geschichte hat eine viel grössere Dringlichkeit irgendwie. Also du spürst, dass du etwas machen musst. So.
Ich habe im Fall aber gefunden, weil Zelda hat, habe ich das Gefühl, nie hat das jemals jemand für Geschichte gespielt.
Nein, absolut nicht, ja.
Genau, aber ich hatte den Eindruck, so nicht nur in Erinnerung hatte, dass mich das noch, die Geschichte noch überrascht hat im Letzten. Also dass es wirklich eine Geschichte hatte, die irgendwie noch mit Persönlichkeit und halbwegs interessant war. Ja. Und ich habe das Gefühl, die Leute haben das eigentlich positiv noch aufgenommen. Aber da bin ich eigentlich noch positiv überrascht, wenn die jetzt noch besser sein sollen.
Das finde ich viel
vor allem
besser,
für so ein Game.
Das Problem ist ja, beim ersten war das Geschichte, alles Interessante ist ja vor 100 Jahren passiert. Das
stimmt, ja.
Und nichts Spannendes ist in der Gegenwart passiert. du hast ja keine Erinnerungen gehabt und hast dir Erinnerungen müssen zusammensuchen. Und das ist jetzt anders gelöst und viel besser gelöst, finde ich. Und eben das, in dieser riesen Open World, dass du dich fortbewegen kannst, hat der Link sehr viele neue Fähigkeiten, die er im ersten Teil noch nicht hatte. Dafür die Fähigkeiten aus dem ersten Teil sind weg. Also dort hast du ja die Zeit können einfrieren, du hast Eis können erschaffen auf Wasser, du hast so einen Magnet gehabt, das ist alles weg. Dafür hat der Link einen neuen Mumienarm, so einen mumifizierten Arm, den er am Anfang der Story bekommt. Wieso, verrate ich da jetzt nicht. Aber der bekommt den und der hat magische Fähigkeiten. Und es gibt so wie drei Sachen, die am wichtigsten sind. Du kannst die Zeit von Objekten zurückspulen. Das heisst, keine Ahnung, aus den Sky Islands kriege ich immer so riesen Trümmerteile am Boden. Und wenn du so eins findest, kannst du so auf eins aufsteigen, Zeit zurückspulen und dann tut es dich halt so wie aufbefördern, wie auf einem Lift auf den Sky Islands. Oder wenn irgendein Gegner etwas auf dich schießt, kannst du es aktivieren und es fliegt zurück zu ihm. Recht lustig. Und dann gibt es noch die Ascent-Fähigkeit. Mit dem kannst du durch echt alles, was sich überhaupt von dir befindet, kannst du durchschwimmen. Also wenn du irgendwo in der Hölle bist, kannst du das aktivieren und landest dann plötzlich auf dem Gipfel vom Berg da oben. Und das ist super geil. Also musst du nicht mehr so viel klettern wie im ersten Teil. Aber das Geilste ist natürlich die Ultrahand, die du hast. Und mit dieser Fähigkeit kannst du einfach Sachen zusammenbauen. Am Anfang nur so recht einfache Sachen wie Bötli mit irgendwelchen Turbinen. Und am Schluss des Abenteuers bastelst du wirklich absurde Sachen zusammen. So Flugzeuge, wo du irgendwie ein Viertel vor der Map kannst durchfliegen in sehr kurzer Zeit. Und Waffen kannst du basteln mit dem. Und du schaltest halt immer neue so Sonai-Geräte frei. Und es wird immer wie absurd, das Zeug, das du zusammen basteln kannst.
Das ist lustig. Das ist schon noch, das ist irgendwie, ich habe die Trailers eigentlich nicht so geschaut. Weil einfach, das ist ja irgendwann noch lustiger, dass man das herausfindet. Aber das erschließt sich einem dann relativ schnell, was das Potenzial ist. Und eben, das haben sie ja offenbar, also wir sind es nie offen gesagt, aber die Leute haben ja im Alten das die Systeme ausgenutzt und haben auch Flugzeuge gebaut und so. Einfach mit irgendwie haben sie das erzwungen, dass das irgendwie möglich war. Und ich glaube, Nintendo hat das gesehen und gefunden, geil, das wird unser neues Spiel.
Ich glaube, das war wirklich so gewesen, ja. Ja.
Hey, also eben, ich habe es jetzt erst, ich habe nur ein paar Stunden, weil ich einfach den Anfang mal anschauen wollte. Und was mich jetzt eben noch wundern nimmt, der Anfang wirkt ziemlich offensichtlich wie der Anfang vom letzten, wo du wie ein Tutorial-Insel, wo aber auch schon, so eine verschwebende Insel, wo aber auch schon gross ist,
genau,
schon mal alles lernst. Dort habe ich aber so ein Gefühl gehabt, das ist einfach ein Physik-Simulator. Und ich habe das Alte aber ja wirklich vor allem geil gefunden, und bei mir gehört es auch zu meinen absoluten Lieblingsgames, aber das Entdecken, das, wie du das auch gesagt hast, irgendwie einfach, keine Ahnung, ich laufe auf der Karte, da habe ich noch einen Fleck, den gehe ich jetzt hin. Ja. Oder ich sehe auf der Karte etwas und dort suche ich mir den Weg. Und dann habe ich einfach am Abend, zwei Stunden lang, ist das mein Abenteuer gewesen, und es war super geil gewesen. Mhm. Aber du sagst eben, das ist immer noch vorhanden.
Absolut, ja. Und jetzt ist eben so ein bisschen wie die Herausforderung oder das Coole daran, du siehst irgendetwas in der Ferne und du hast einfach tausend Möglichkeiten, um dort herzukommen. Und das Game sagt dir nie, wie du dort herkommst. Und mit dieser Ultra-Hand-Fähigkeit, aber deine Kreativität ist die einzige Grenze, die du hast, um irgendwo herzukommen. Es ist doch ein anderer Flow. Du bist viel schneller unterwegs in dieser Welt, viel flexibler unterwegs. Und darum ist es so cool, wenn du das erste Spiel gespielt hast und die Welt schon ein bisschen kennst so ein bisschen die Grundprinzipien von dem kennst. Und dann kannst du mit diesen Ultra-Hand-Konstruktionen kaputt machen, sozusagen. Du kannst dich wirklich durch alles durchforcen. Und auch die Rätsel, die du lösen musst. Es ist so flexibel und es war schon im ersten Teil so, es gibt keine richtige Lösung für ein Rätsel, aber das wird jetzt wie wirklich nochmal auf die Spitze getrieben. Für alles zu machen hast du tausende Möglichkeiten und es ist krass, auf wie viele Möglichkeiten das Spiel kannst spielen.
Am Anfang sind sie so total basic. Dann kannst du einen Baum fällen, dann hast du drei Baumstämme.
Ja.
Dann kannst du auch mit dieser Ultra-Hand sie auswählen, schiebst sie an einen anderen Baum an, dann zeigt sie schon die Verbindung an, attach. Genau. Und dann kannst du hinten einen Fenty dran knallen. Und dann das sind die Sonai-Geräte, wo du wie eine Batterie drin hast. Wo dann, glaube ich, später kommst du noch mehr Batterien über. Und ich habe natürlich, vermutlich, das passiert sicher die Hälfte der Leute. Dann musst du am Anfang, willst du dir alles zeigen, gehen über den See, oder? Weil du schwimmen, für das hast du zu wenig Ausdauer. Dann habe ich es zusammengesetzt, oder? Und dann habe ich aus Versehen das Boot gehauen. Und dann ist es schon losgegangen. gefahren und ich habe noch hinten angesagt und bin natürlich genau nicht mehr gekommen und das Boot ist einfach ganz allein auf die andere Seite rübergesegelt. Und danach habe ich aber nur noch irgendwie, es hat keine Bäume gehabt, ich habe nur noch zwei Baumstämme gehabt und dann habe ich so ein total mickriges Kackbötchen gemacht, wo ich gerade so drauf gepasst habe. Das war lustig.
Und das sind auch geile Momente, wenn du so irgendeine scheiß Bastelei machst, wo einfach aussieht, als würde es auseinanderfallen demnächst, aber es klappt gleich irgendwie so knapp. Und dann denkst du, okay, so hätte ich das sicher nicht so lösen, aber ich habe es gleich irgendwie geschafft.
Das finde ich aber schon geil, ja.
Und es gibt noch einen Aspekt der Untergrundwelt, der noch wichtig ist und wo ich nicht weiss, ob der allen wird gefallen. Die ist nämlich komplett dunkel, wenn du reinkommst. Und das finde ich einen krassen Kontrast zu dem, was du auf der Oberwelt hast. Dort hast du wirklich die komplette Freiheit und unten wird die Freiheit komplett genommen, weil alles verdammt, also ich meine wirklich dunkel, du siehst nichts, du siehst nicht einen Meter vor dir. Und du musst mit der richtigen Ausrüstung dort hergehen und so Schritt für Schritt vorkämpfen. Es gibt dann auch so wie Towers drinnen, wo du dann die Umgebung teilweise kannst erleuchten. Aber das finde ich noch einen recht mutigen Entscheid von Nintendo, dass sie die Untergrundwelt so komplett anders gestalten und einfach das, was du nicht erwarten würdest von so einem Titel. Und am Anfang bin ich mir nicht sicher gewesen, ob ich das geil finden würde. Aber mit zunehmender Spieldauer habe ich es umso cooler gefunden, weil es eben komplett etwas anderes ist. Und natürlich, mit der Zeit schaltest du dann auch Geräte frei, die dir da unten weiterhelfen und so. Aber das,
du musst aber du, irgendein Hauptquest führt dich sicher nicht an, das ist nicht nur optional.
Genau, Hauptquests führen dich dort runter und die Batterien, die du vorhin angesprochen hast, die Ressourcen, um die erweitern, die findest du nur dort unten. Also du wirst gezwungen, dort runterzugehen, wenn du mit diesen Konstruktionen ein bisschen Spass haben auf der Map oben sozusagen. Und neben dem, dass verrückte Geräte kannst bauen, kannst auch noch Waffen zusammenwascheln. Da kannst du dann auch irgendwie alles. Du kannst Waffen mit Waffen kombinieren. Da kannst du wirklich so absurd.
Genau, das stimmt, das habe ich dich auch noch gefragt. Gerade am Anfang, eben, das ist ja Pipifax in der Zeit für das ganze Spiel, das ich da aufgewendet habe. Aber gerade als erstes eben, dann kombinierst du Waffen und dann irgendwie baust ein Schwert an ein Schwert an oder so. Und das ist dann eigentlich etwas völlig unrealistisches. Und ich habe dort irgendwie so einfach kurz ein bisschen mir überlegt, zerstört das nicht so ein bisschen die Illusion von der Welt, weil du einfach etwas... Ja, klar, du kannst ja eben auch sonst Zeugs zusammenbauen. Aber es macht wie Fahrzeuge so, machen für mich wie ein bisschen mehr Sinn auf eine Art, oder? Aber einfach irgendwie so abstruse Gegenstände. Aber das hat dich nicht gestört?
Nein, gar nicht. Nein. Und im Verlauf des Spiels tust du dann auch nicht Waffen mit Waffen kombinieren, sondern tust Waffen mit geeigneten Items kombinieren, die dann Sinn machen irgendwie. Aber zum Beispiel, habe ich mir sehr oft einen Flammenwerfer als Schild geklebt und dann habe ich mit dem Flammenwerfer einfach Gegner aus sicherer Entfernung können rösten. Oder so eine Kanone habe ich als Schwert geklebt und dann, als ich das Schwert geschwungen habe, hat es einfach Kanonen geführt. So.
Das ist komplett
Chaos, kannst du veranstalten. Oder Raketen als Schild kleben und dann kannst du mit der Rakete rauffliegen und die Monster von oben bearbeiten und so. Und das ist auch geil. Es gibt einfach unendliche Kombinationsmöglichkeiten und du entdeckst immer wieder neues Zeug. Du kannst jedes Item, das du hast, kannst an deine Schwerter und Schilder kleben. Und teilweise denkst du gar nicht, was für eine Auswirkung eine Kombination könnte haben. Oder auch meine Lieblingskombi bei den Pfeilen ist, du klebst ein Monster-Auge an ein Pfeil und es verfolgt dann sein Ziel automatisch. So geil. Es macht nur Sinn, oder? Ein Auge an einem Pfeil verfolgt das Ziel automatisch. Klar, macht Sinn.
Das hätten wir im NES-Zelda gebraucht, um die blöde Spinne dort in ihr Auge zu treffen.
Genau. Was war das Aufwand, um irgendwie definieren, was passiert, wenn du Gegenstand X an Gegenstand Y klebst und dann sämtliche möglichen Kombinationen. Hey, das
vor allem, es wird dann so krass, wie die, eben, wenn sie schon so verreckte Sachen im Letzten gemacht haben, jetzt kann man sich gar nicht vorstellen, was jetzt die Leute, wenn das rauskommt,
wird die Community mit dem
Shit wird bauen. Es wird gar nicht, also da bin ich überzeugt, das wird wie Elden Ring monatelang Videos rabbeln, wo du findest so, hey, schau mal, du musst wieder rumschicken, weil wieder irgendeiner einfach etwas völlig Irres gemacht hat.
Jahrelang, ich meine, zu Breath of the Wild kommen immer noch Videos auf YouTube raus mit 10 Sachen, die du immer noch nicht gewusst hast, dass möglich sind in dem Spiel. Und hier ist tausendmal, also Faktor tausend an Kombinationen, die du kannst machen kannst. Und ja, es macht wirklich unheimlich Spass. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass es halt nicht so gut läuft. Es ist teilweise extrem ruckelig. die Unterhand macht relativ viel Probleme. Und ich glaube, es ist halt einfach oder der Zeitpunkt, wo das System auftut und schaut, was kannst du alles mit allem kombinieren. Und dann ruckelt es halt sehr oft. Oder wenn viele Gegner gleichzeitig auf der Map zu sehen sind. Oder wenn du beispielsweise wirklich so ein huere krasses Flugzeug bastelst, das verdammt schnell durch die Map fliegt, dann merkst du, kommt Switch sehr, sehr an ihre Grenzen. Was aber gut ist, es hat ja nie irgendwie der Eindruck gehabt, dass es mich im Gameplay irgendwie wirklich gestört hat. Im Vergleich, wir haben ja letzte Woche oder die letzten zwei Wochen das erste Zelda gestreamt und dort haben wir ja immer wieder, also das NES Zelda aus 1986, dort haben wir immer wieder Situationen gehabt, wo wir in Räume sind gekommen, wo dann die Framerate so in Kauer runter ist, dass du einfach nicht mehr spielen können. Also es ist so wirklich krass. Unspielbar teilweise. Ja. Und das hatte ich hier nie gehabt. Also ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass ich gestorben bin, weil es geruckelt hat oder dass ich das Ziel nicht getroffen habe. Und so. Es ist einfach, es nervt. Es ist ab und zu so da und es nervt.
Der Regen gibt es ja sicher auch wieder, oder?
Der Regen?
Ja.
Ja.
Weil, aber im Alten ist es ja wirklich immer so gewesen, wenn es blitzt und donnert hat, dann ist einfach die Framerate immer eingebrochen.
Also das kann ich mich gar nicht erinnern.
Weil ich weiss wirklich, ich habe immer gekämpft, dann immer, also geklettert habe ich, na gut, geklettert hast du nicht, weil du runtergerutscht bist. Aber ich habe auch gekämpft, dann meistens versucht zu verhindern, weil halt einfach, sie sind dann eben mit, keine Ahnung, 20 Frames gelaufen. Mm. Und das macht einfach die Reaktionszeit immer schwieriger, ja. Oder? Aber ich meine, wenn du sagst, ist es nicht aufgefallen.
Also eben, beim Regen jetzt gar nicht, nein. Ja. Und sonst, es ist schon erstaunlich, was sie aus der Switch rausholen. Also so eine riesige Spielwelt und eben, du kannst vom obersten Sky Island, kannst in die unterste Teufel reinkumpen, komplett ohne Ladezeiten. Und das finde ich schon recht krass für eine Switch, für eine Hardware, die 2017 rausgekommen ist und dann schon underpowered ist, was die aus der rausholen. Und darum kann man irgendwie gar nicht böse sein, in dem Sinne, dass es ruckelt. Und nebenbei, es hat keine Bugs gehabt. Ich habe keine Bugs oder Glitches gesehen. Und das finde ich huere krass für ein Spiel von dieser Grösse. Das ist sehr, sehr selten, dass es so
rauskommt. Es ist irgendwie, genau du sagst es schon, was irgendwie... Eben, Vorwurf machen ist ja das falsche Wort irgendwie, oder? Und ich meine, mega lobenswert und überhaupt nicht selbstverständlich, dass es keine Bugs hat. Also meine, haben wir ja jetzt reihenweise gerade die anderen Beispiele. Und eben, ich finde es einfach immer irgendwie schade, wenn jetzt, eben, weißt, irgendwie die Version ist ja schon geleakt und auf dem PC sind sie schon, kannst du schon die 60 Frames, 4K-Videos gibt es ja schon. Und weißt du, denkst einfach irgendwie, es bräuchte doch so wenig und offenbar hat sie ja eben einen Switch. Die Pro hätte ja offenbar auch schon kommen sollen. Von dem her, haben sie es offenbar wollen, dann okay, können sie vielleicht nichts dafür, weil dort die Lieferknappheit und so, ist dann einfach ein Switch OLED stattdessen rausgekommen. Aber eben, man findet irgendwie schon, fuck, haben das nicht irgendwie gleich können machen?
Genau, denke ich eben auch, weil es ist ja wie so klar, mit welchem Gerät dass es gespielt wird. Das ist nicht wie mit einem PC, wo du nicht weißt,
ja, und,
wie kannst du sagen, du musst halt eine größere Grafikkarte kaufen, sondern da ist es irgendwie, es ist das Gerät, fertig.
Ja. Und eben ich sicher bin, gewisse frustriert sich mehr, wenn du irgendwie, wenn du einfach weißt, was möglich wäre. Und es ist einfach so schade, dass du das Gefühl hast, ich würde ja nur gewinnen. Und machen es nicht wegen Gründen auch immer. Oder? Sie haben jetzt, ich glaube, 15 Millionen Verkäufe prognostiziert für das Jahr. Also, die verkauft sich immer noch wie verrückt, das ist mir ja klar. Aber fuck, du würdest halt noch mehr verkaufen. Du verkaufst halt zwei Konsolen. Dann kannst du einfach 500 Stutz verkaufen. Ah, das ist so schade. Ich finde das so frustrierend, wenn es einfach besser aussehen könnte, ohne irgendwie, ich habe das Gefühl, also ohne dass es ein Kompromiss wäre. Ja. Aber eben du, vielleicht sonst muss ich dann das Dumpen, wie heisst das ROM-Dumpen von der Switch. Und,
ja, und vor allem, weil du siehst, es ist, das Art-Design sieht ja huere geil aus. Ich hoffe, dass wir gleich eine neue Switch-Hardware bekommen. Wobei jetzt eben bei dem Geschäftsbericht, den sie ja vorgelegt haben, sie ja gesagt haben, vor dem Geschäftsjahr 20, was ist jetzt, vor dem Ende von Geschäftsjahr 2023 wird das nichts werden. Also sicher nicht Frühling 2024, eher später als das. So.
Nach März einfach.
Ja, genau.
Ist deine Prognose, stimmt denn da schon mal?
Ja, stimmt, wir haben gewettet, Anfangsjahr, wir haben gewettet. Ja,
bei mir ist einfach viel Hoffnung dabei gewesen.
Ja. Ja. Ja, ich bin auch gespannt, apropos Wetten, ja genau, ich bin auch gespannt, wie das Tears of the Kingdom wird ankommen bei anderen Reviews. Ich kann mir so vorstellen, dass es noch besser gereviewt wird als das erste, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es aufgrund von altbackener Technik und vielleicht auch vom Untergrund, der nicht allen gefallen wird, dass es vielleicht ein bisschen schlechter wird abschneiden.
Aber ich glaube nicht.
Glaubst du nicht?
Ich habe das Gefühl, so wie ich habe dieses Review gelesen und ich habe das Gefühl, das klingt so kreativ, irgendwie, weißt, so das Ballern auf allen Ebenen.
Ja.
Klar, es muss einem nie immer alles passen, aber irgendwie für das, wo man spielt, so krass expandiert. Die Probleme hat es ja vorher schon gehabt, weißt du, die Leistungsprobleme. Genau. Ich habe das Gefühl, mäßig, das wird eh irgendwo bei vielen wird das eine Randnotiz sein. Aber ich meine, wenn so wirklich so Grottenspiel, nicht inhaltlich, aber einfach wie es gemacht sind, weißt du, die Pokémon-Spiele, wo zum Teil wirklich so karge Welten und dann nicht einmal gut gelaufen, dann ist das ja irgendwie das Höchste der Gefühle.
Ja, das also, ist ja im Vergleich natürlich. Also die Welt aus Pokémon, aus der letzten, das ist ja Frechheit im Vergleich zu dem, was du hier geboten bekommst. Das ist wirklich krass, ja. Nein, aber ja. Ich habe das Gefühl, das ist, für mich ist es wirklich so eine Once-in-a-Generation, also Konsolengeneration-Spiel, wo du wirklich in Jahren noch zurückerinnern und sagen, hey, was du dich noch erinnern, wo das ist rausgekommen. Und ich hoffe, dass es ähnlich wie Breath of the Wild wieder ein paar Spiele wird geben, die sich von dem Lola inspirieren und geile neue Open Worlds aus dem entwickelt werden.
Und die richtigen Schlüsse ziehen. Ich habe das Gefühl, die meisten haben einfach nur daraus genommen, klettern.
Voll, ja. Ja.
Und das ist dann gewesen.
Eigentlich das einzige Spiel, das wirklich gut gemacht hat, ist Elden Ring, das sich von dem inspirieren
ja,
finde ich.
Stimmt,
die haben wirklich so die Essenz von dem Erkunden haben sie mega gut übernommen. Und, ja, aber das stimmt, viele Spiele haben einfach so einzelne Elemente rausgenommen, die aber für sich nicht funktionieren, sondern nur im Gesamtpaket Sinn machen.
Ja. Also, das ist The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Geht es auf der Switch ab am Freitag. Und genau, wir machen dann sicher noch, wir machen noch einen Livestream am Freitag am 3. Also, wenn ihr den Podcast hört, pünktlich, dann könnt ihr jetzt auch noch drin güchseln.
Genau, und ein Review gibt es auch noch auf digitec.ch und ein Video-Review, das auf dem Digitec-YouTube-Channel drauf ist.
Genau, der Dom war fleissig.
Sehr.
Ja, also dann danke allen fürs Zuhören, Zuschauen und eben genau, vielleicht wenn ihr ja selber Game-Tipps oder sonst etwas habt, eben, dürft ihr das sehr gerne schicken an podcast.digitec.ch oder ja unserem Discord-Kanal und tun wir das sehr gerne lesen und dann ja, danke und Domi und Samuel, tschüssi miteinander.
Tschüss.
Ciao zusammen.